Ist wieder irgendwas, was ich raten muss.
Oh, das könnte ich machen. Oh ja, stimmt, das war ich gar nicht.
Der Hause hat keine Ahnung von Football.
Das war gar nicht als Raten gedacht, aber wenn du mich so fragst, das kann man als Raten machen. Sehr gut. Und zwar nämlich.
Warte, ich esse noch ein Gummibärchen.
Was haben wir letzte Woche da gesprochen?
Ja, wir haben so viel gesprochen.
Mit Will Campbell natürlich. Der, wegen dem Combine, der O-Liner mit seinen 33 Inches.
Ja.
Was sind es umgerechnet? knapp 84 Zentimeter. Und jetzt wurde er ausgemessen. Ich kann dich wirklich fragen, jetzt muss er raten, was ist er?
Ich habe es nicht nachgelesen. Oh, wenn du so fragst, hat er es wahrscheinlich geschafft, oder?
Nein, er hat es nicht geschafft.
Nee, er hat es nicht geschafft.
32,5 Inches. Es ist so ein typisches Ami-Messen. 32,5 Inches. Also er ist unter diesen angeblich so wichtigen 33 Inches. Patriots das heißt, haben wir schon gesagt, ist uns völlig egal.
Das
so wie
es
Marc ja auch gesagt hat.
Ja, ja, voll, aber ich hätte jetzt suffisant gesagt, also fällt er in Runde 5, 6. Wahrscheinlich.
Das ist einer der schwächsten O-Liner, definitiv. Aber er hat so kurze
Arme. Die
Finger
von dem, Leute. Ja.
Aber beim 40-Yard-Dash war der schnellste O-Liner. Ja. Weiß jetzt nicht, ob das so wichtig ist, aber unter 5 Sekunden beim 40-Yard-Dash.
Eligible man downfield.
Ja. Endzone. Der DAZN NFL Talk.
Herzlich willkommen, oh, ich muss nachschauen, Folge, oder überlegen besser gesagt, 63 ist es von Endzone, der DAZN NFL Talk. In meinem Dokument steht die ganze Zeit die 62 drin. Nein, wir sind bei Folge 63, herzlich willkommen, Flo Hauser, mein Name ist Christoph Stadler. Und erstmal noch, bevor du loslegen darfst, Flo, Dankeschön euch allen zum Feedback auch zu letzter Woche, zum Combine, was Marc Nsoccia und Kasim Edebali uns da ja, schon noch so ein bisschen zum Schmunzeln erzählt haben. Ich glaube, Flo, da spreche ich für uns beide. War auch für uns eine spannende Folge, da mal solche Sachen zu hören, auch kuriose Sachen zu hören.
Absolut, hallo, auch von meiner Seite wieder zur neuen Folge. Rückblickend, ja, ich habe auch mit jemandem bei Twitter geschrieben, als auch da einen Kommentar kommentiert und meinte auch, dass es für mich war.
Hast einen Kommentar in der SZ geschrieben?
Genau, ich habe einen Kommentar kommentiert, werde nächste Woche auch bei den Tagesthemen auftreten. Nee, Spaß beiseite, wirklich vielen Dank, da gab es auch ein paar Zuschriften, auch sonst so privater Natur auf den Account und ich habe es auch jedem gesagt, das war für mich in den 2 Jahren, die wir das jetzt machen, die spannendste Folge eigentlich. Weil man
es halt solche Insights sind, die man einfach logischerweise nicht selber mitbekommen kann.
Korrekt, ja. Also wirklich was zum Schmunzeln, was zum Haare raufen, also sehr, sehr interessant. Und falls ihr die 2 Jungs, den Marc oder den Kasi mal irgendwo trefft, fragt ihn noch ein paar anderen Sachen, weil da sind noch ein paar Dinge dabei, die wir nicht ausstrahlen dürfen.
Es war nicht alles erzählt.
Ja,
deswegen bewertet gerne auch unseren Podcast, wenn es euch gefällt, natürlich am liebsten, wenn es euch gefallen hat, wenn es euch in der Zukunft gefallen wird mit 5 Sternen, sind wir natürlich sehr froh drüber. Das hilft dann, glaube ich, auch diesem komischen Podcast-Algorithmus. Also wenn es euch gefällt, gerne 5 Sterne abgeben, drückt die Glocke, abonniert alles, was man alles so machen kann. Dann ist Combine jetzt erstmal wieder Geschichte, Flo, und wir schauen noch ein bisschen weiter zurück, denn vor 2 Wochen, das war dann Folge, jetzt wird wieder kompliziert, 61.
Korrekt.
Da haben wir auf die Playoff-Teams geschaut, wie denn die Saison so war, im Zusammenhang mit unseren vor der Saison aufgestellten Thesen und was sie für Needs haben könnten. Natürlich müssen wir uns noch die Nicht-Playoff-Teams anschauen.
Genau das machen wir und ich muss jetzt schon mal sagen, in dem Ganzen, was ich mir aufgeschrieben habe, sehr, sehr spannende Dinge, die vielleicht auch für die Zukunft in der Free Agency spannend werden.
Ob da was dabei ist? Genau, wir haben es in 4 Kategorien unterteilt, um so ein bisschen das geordnet hinzubekommen. Unsere erste Kategorie sind dann die, in Anführungszeichen, knapp an den Playoffs gescheiterten, weil da gibt es ein paar Teams, die eigentlich nah dran waren, aber es da nicht reingepackt haben. Wir starten mit den Seattle Seahawks. Die waren 10-7. Machen Sie das so, dass ich deine Thesen vorlese, oder? Und du meine.
So machen wir es, ja genau. Nochmal zur Erinnerung, Thesen aus dem August vor der jetzt abgelaufenen Saison.
Genau, was wir so erwarten, was in der Saison passieren könnte, so eine Einschätzung, was auch immer, das war jetzt nicht wirklich vorgegeben. Wir gehen mal einfach das Beispiel Seattle durch. Ja. Da hast du gesagt, geschrieben, der defensive Sean McVay und die Rückkehr zur Legion of Boom. Ich gehe mal davon aus, der defensive Sean McVay ist der Head Coach, der es hätte sein sollen, werden müssen.
Ja,
korrekt. Und die Rückkehr zur Legion of Boom. Ja, darf sie mal selber einschätzen. Wie bist du zufrieden mit dieser These?
Also überhaupt nicht zufrieden. Ich habe da ehrlich gesagt mehr erwartet.
Auch so schlimm gleich.
Nein, also Legion of Boom ist natürlich die Messlatte sehr hochgelegt. Was ich damit auch meinte, natürlich immer ein bisschen bei solchen Thesen überspitzt dargestellt. Das werdet ihr im Verlauf dieser Folge auch wieder merken.
Ja.
Also ne, ich habe jetzt nicht damit erwartet, dass die alles in Grund und Boden wegverteidigen, das ist eh klar. Trotzdem war mir das zu wenig, lag aber natürlich auch an der Situation in Seattle mit Verletzungen. Ich erinnere da gerade zwischen, ich glaube es war Woche 6 bis Woche 11, die Defensive Line, ständig neue Leute da. Gut, das haben viele NFL-Teams, das hat bei denen aber große Auswirkungen gehabt. Dann die Schlägereien untereinander, ich erinnere da an ein Spiel gegen die Bills in der Defense mit Fehlern in der Ausführung des Plays. Bis hin zu Entlassungen und einem Ummodeln der Linebacker-Position. Ab da wurde es besser, aber insgesamt trotzdem, ich habe es mir extra nochmal aufgeschrieben, in den wichtigsten Kategorien nur Platz 12 bis Platz 16, also Mittelmaß in der NFL. Deswegen absolut keine Legion of Boom und von der Defense ein Stück weit enttäuscht worden.
Also Legion of Boom, du hast ja selber gesagt, das war mit Absicht ein bisschen überspitzt ja auch formuliert, weil eine Legion of Boom wird es wahrscheinlich so in der Form auch nicht mehr geben. Ich gebe dir aber soweit recht, ich habe mir die Zahlen nochmal angeschaut. Nach der Bye Week, das war dann ab Woche 11, sind sie nach EPA in den Top 6, was die Defensive anbelangt. Das war dann auch eben so ein bisschen die Ummodelei, die es vorher noch gab. Auf der Linebacker-Position Ernest Jones, den man aus Tennessee geholt hat, der war dann dieser Defensivanker, der Abwehrchef von Mike McDonald. Mit dem wurde es dann auch alles so ein bisschen besser, einfach disziplinierter, alles so ein bisschen fokussierter. Deswegen, ich glaube, die Tendenz ist ganz gut. Das könnte vielleicht sogar so eine These fürs nächste Jahr schon sein, für die neue Saison.
Ja, vielleicht. Mal gucken, was in der Offseason passiert, denn auch da gibt's ja tatsächlich, und das werden wir auch haben, im Laufe dieser Folge immer mal wieder so ein paar News, wenn wir da vorausschauen wollen für nächste Saison. Die Seattle Seahawks haben 4 Spieler entlassen, 3 davon aus der Defense, Defensive Tackle Roy Robertson-Harris.
Das ist der erst aus Jacksonville eigentlich kam im Oktober, genau. Der noch einmal durch die USA hin und zurück fliegen musste, oder?
Ja, stimmt.
Oder? Das war doch der.
Ja, ein paar, ich glaube, 1,5 Tagen oder sowas.
Irgendwie sowas, zweimal quasi durch die USA.
Stimmt, absolut richtig. Ah, witzig, man vergisst so viele Dinge. Safety Rashawn Jenkins und Defensive Tackle Dremont Jones und dazu Offensive Tackle George Fant. Nicht mehr dabei, schaffen dadurch 28 Millionen Cap Space. Heißt für mich, auch mit der Defense, wird man was anders machen wollen. Wir werden ja gleich auch über die Needs sprechen. Aber nochmal, da waren viele angeschlagen, viel Rotation. Vielleicht wollen sie jetzt von Anfang an mal ein bisschen mehr Konstanz haben auf den einzelnen Defense-Positionen.
Ja, die du gesagt hast, sind auch alle Free Agents geworden. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir die Seahawks echt noch ein bisschen sprechen müssen, weil mir war es gar nicht so bewusst, dass diese Offseason echt spannend werden könnte. Also die haben jetzt Capspace freigeschaufelt, sind jetzt laut over the cap durch diese Nicht-Deals eigentlich, weil sie nicht verlängert wurden. Im Plus bei 16,5 Millionen Capspace. Davor waren sie noch im Minus vor diesen Entlassungen. Ja. Und was mir jetzt so im ersten Moment gar nicht bewusst war, die haben eine extrem hohe Zahl an Free Agents oder Veterans, die einen neuen Deal dann nächstes Jahr wollen. Geno Smith, DK Metcalf oder eben Draft Picks von 2022, die dann auch irgendwann, nämlich demnächst bezahlt werden müssen. Also diese Offseason bei den Seahawks könnte echt richtig spannend werden. Vor allem, wenn wir auf die Biggest Needs dann schauen oder den Biggest Need.
Ja, vielleicht noch ein kurzer Zusatz dazu, nämlich auch DK Metcalf mit der spannenden Vertrag. Ja, vielleicht sogar Trade. Gibt's ja Gerüchte.
Gibt's ja immer dazu wieder Gerüchte,
Dazu Tyler Lockett, der ja nur noch Nummer 3 ist hinter Metcalf und Smith und Jigba. Immer noch einen recht teuren Vertrag, nenne ich es jetzt mal. Auch da wird es spannend zu sehen sein, ob er denn bleibt, was sie mit ihm machen, ob sie den Vertrag umstrukturieren oder ob er vielleicht sogar entlassen wird oder auch getradet wird.
17 Millionen, glaube ich, sparen, wenn sie ihn kann. Was schon also viel Geld ist, muss man sagen.
Das wird sehr, sehr spannend. Das ist bei mir tatsächlich auch die Nummer 2 bei den Wide Receivers. Witzigerweise, ich weiß, ihr kennt es wahrscheinlich jetzt nicht, aber habe ich mir heute mal handschriftlich Notizen gemacht. Und bei den Seahawks habe ich angefangen, klar, weil es unser erstes Thema ist. Und dann habe ich genau das gemerkt, was du gerade gesagt hast. Holla die Waldfee. Das sind aber einige Themen in der Offseason.
Es ist wirklich also
vielleicht
so.
Vielleicht müssen wir uns die echt nochmal hinlegen. Ein Thema bei den Needs ist tatsächlich, was passiert auf Wide-Receiver-Positionen mit Metcalf-Gerüchten und Tyler Lockett zu teuer und nicht geliefert. Brauchen sie dann einen neuen Nummer 3, vielleicht sogar Nummer 2 Receiver? Dazu ist die Draft-Klasse ja sehr interessant auf der Wide-Receiver-Position. Das ist eins, was ich mir aufgeschrieben habe,
Also für mich der Biggest Need ist eigentlich die O-Line, dass die verbessert wird. Geno Smith wurde am drittmeisten gesackt, 50 Mal, was schon eine stattliche Zahl ist, wenn es nicht noch Caleb Williams und CJ Stroud geben würde, die noch mehr zu Boden gebracht wurden. Ich glaube, man muss da bei der Interior Line ansetzen. Also mit Charles Cross auf der linken Seite und Abraham Lucas auf der rechten Seite, auf der Tackle-Position, glaube ich, bist du schon gut aufgestellt. Ich glaube, das darf man so sagen. Interior Line wäre für mich das, was ich als Erster anpacke. Und dann je nachdem, was natürlich passiert, auf Wide Receiver, wo auch immer, in der Defensive. Also Seahawks, ich glaube, über die könnte man noch mal sprechen in der Offseason.
Ja, ich glaube, das können wir jetzt auch fix machen. Ich habe es mir gerade schon mal eingekringelt. Denn auch das habe ich als erstes Thema bei der Offensive Line. Sehr viel Rotation gehabt auf Right Guard. Bradford, Laumea, der Rookie Haynes hat da gespielt. Center Connor Williams hat in der Saison aufgehört. Odo Vatimi musste das lernen. Also sie haben eigentlich keinen richtigen Center. Left Guard Laken Tomlinson mit Free Agent. Also diese Offensive Line. Abraham Lucas ständig verletzt auf der rechten Seite. Also diese Offensive Line ist, glaube ich, sogar fast eine eigene Folge wert. Aber nein, ich habe es mir angekringelt, Christoph.
Ja, ich auch.
Vielleicht machen wir das. Ja,
gestern machen wir schon.
Ja.
Machen wir weiter, oder? Bei den
machen wir gerne weiter, ja.
Playoff-Aspiranten, die es dann nicht geschafft haben. Teams,
aber lass uns weitermachen.
Die sind ja die Bengals, die lange noch im Rennen mit dabei waren. 9-8, der finale Record. Auch da kam vor dir die These, all they do is win, 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 but no playoffs. Also du hättest noch 6-mal win, 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 win sagen müssen, aber da war es eigentlich ein Treffer, oder?
Absoluter Treffer, leider muss man sagen. Echt krasse Nummer. Ich habe dann mit irgendwie mehr Siegen gerechnet, vielleicht ein oder zwei mehr, und es hätte doch nicht gereicht. Da habe ich die AFC insgesamt stärker eingeschätzt tatsächlich, aber es ist genauso gekommen, wie ich es vermutet habe, um mich mal selbst zu beweihräuchern. Auch wenn es knapp war hinten raus, diese Offense, unfassbar geil, Joe Burrow, Jamar Chase, T. Higgins, den sie jetzt ja gefranchise-tagged haben, der wird jetzt erstmal bleiben, 26 Millionen müssen sie den bezahlen, da wird ein Vertrag vielleicht noch folgen. Aber das Problem war halt einfach diese Defense letztes Jahr, und das hat ihnen das, wenn man das so sagen darf, salopp das Genick gebrochen. Aber irgendwie war es ein richtig geiles Team, es war immer Spektakel, es hat Spaß gemacht, denen zu gucken, auch in den Divisionsduellen mit den Ravens, denke ich darüber nach. Auch hinten raus in dem Finale, wo wir gesagt haben, ich glaube 4 Wochen vor Ende, das und das. Und übrigens muss das auch noch passieren und das müsste auch noch passieren, dann kommen sie in die Playoffs. Sie haben es um ein Haar tatsächlich noch reingeschafft. Hätten es um ein Haar noch reingeschafft. Also das war schon sehr, sehr cool anzusehen, aber eben keine Playoffs. Deswegen habe ich recht.
Bengals sind für mich auch eine der spannendsten Franchises in der Offseason. Du hast gerade schon gesagt, T. Higgins jetzt zum zweiten Mal in Folge gefranchise-tagged, weiß gar nicht, ob man das so sagen darf, er wurde mit dem Franchise-Tag belegt, er bekommt jetzt über 26 Millionen für das eine Jahr, das ist eine nette Summe, aber trotzdem glaube ich, dass er richtig angepisst ist, weil der endlich einen langfristigen Deal will. Das wollen die Bengals übrigens auch, nur das ist halt alles gar nicht so leicht, deswegen haben sie ihn jetzt mal gefranchise-getaggt, um eben weiter verhandeln zu können, dass er bleibt und er nicht geht. Er war, glaube ich, das kann man schon sagen, die heißeste Aktie auf dem Receiver-Markt dann, wenn er in die Free Agency gegangen wäre. Ich glaube, da wäre es kein Problem für ihn gewesen, jemanden zu finden. Und dann ist eben noch die Frage, Jamar Chase, da geht es auch um einen neuen Vertrag. Was man so jetzt gehört hat, ganz aktuell ist man immer noch sehr weit auseinander. Und ich glaube, da kann man davon ausgehen, dass Chase den teuersten Nicht-Quarterback-Vertrag bekommen wird, zumindest mal in der Justin Jefferson-Range, oder? Alles andere wäre ja fast schon naiv.
Ja, Haken dran, brauche ich nicht wiederholen. Genauso ist es. Spannend ist es aber genau deswegen, was mit Higgins und der Chase Kohle passiert. Was und welche Auswirkungen das auf das andere Team, auf den Rest des Teams hat. Alex Kapper wurde ja auch entlassen, der Guard, hat 10 Millionen freigeschaufelt. Sheldon Rankins haben sie, hat mal letzte Woche, glaube ich, schon gesprochen, hat auch nochmal knappe 10 Millionen freigeschaufelt. Das wird aber spannend sein, wie sie damit das Geld hin und her wälzen, um dann eben trotzdem ein gutes Team zu haben. Denn ich weiß nicht, wie es dir geht. Bei Needs habe ich mir Secondary aufgeschrieben. Weil das wirklich in der ersten Saisonhälfte bis zu 2/3 das große Thema war. Von Bell wird auch noch Free Agent bei oder auf der Safety-Position und die Offensive Line. Das haben wir gefühlt bei jedem zweiten Team. Vielleicht nicht ganz so krass wie bei den Seattle Seahawks, aber doch auch, weil Joe Burrow trotzdem noch immer was draus gemacht hat. Die sind auch in vielen Statistiken unter ihren Erwartungen geblieben oder auch im unteren Drittel der ganzen Teams gewesen, der 32 in der vergangenen Saison.
Ich glaube, die spannende Seite des Balls ist da schon die Defensive. Mit Al Golden hast du jetzt einen Defensive-Coordinator, der sehr gut mit Jungen kann, was ja unter Lou Anarumo jetzt nicht funktioniert hat, so ehrlich muss man sein. Deswegen bin ich da schon sehr, sehr gespannt, ob der einfach da mehr Potenzial rausholen kann, weil sie haben da ja durchaus Ressourcen reingesteckt. Was ich mir als Need aufgeschrieben habe, ja, offensive Guard-Position, dadurch, dass Kepper weg ist, braucht man jemanden, aber der sollte eigentlich zu ersetzen sein. Glaube ich, wird immer ein Ziel sein, Burrow so viel Zeit wie möglich zu geben. Und dann, ja, Secondary, aber ich finde auch die D-Line. Weil wir jetzt schon beim Thema Kohle sind, wenn Chase und Higgins fette Verträge bekommen, was machst du mit Trey Hendrickson? Der war mega stark, gar keine Frage, aber der Typ, warte mal, wie alt ist er jetzt ganz genau, damit ich jetzt kein Blödsinn erzähle, der müsste über 30 sein, oder?
Ja, ja, das auf jeden Fall.
Trey Hendrickson ist 30, wird im Dezember 31, also sagen wir so, er ist 30 Jahre alt. Gibst du ihm nochmal fett Kohle? Oder sagst du, das spare ich mir ein und hol mir dann vielleicht 2, 3 Junge im Draft? D-Line soll da ja durchaus Qualität mit dabei sein. Natürlich ist der per se individuell super stark, Trey Hendrickson. Ich meine, der war der Sack-Leader dieses Jahr. Aber vielleicht, dass du es mehr in die Breite investierst und nicht die Top-High-End-Qualität hast. Weil du brauchst eigentlich auch einen Run-Stopper. Das ist eigentlich für mich sogar das Wichtigste in der D-Line, dass du endlich wieder einen Run-Stopper hast, weil das war viel zu einfach für die Gegner. gab es auch nochmal Gerüchte, Sam Hubbard, ob der getradet wird oder gecuttet wird, dann hätte man auch nochmal knapp 10 Millionen. Also ich glaube, bei den Bengals wird ganz viel rumgespielt noch mit dem Salary Cap. Und mich würde es nicht wundern, wenn wir einer von den großen Higgins, Chase oder Hendrickson dann vielleicht gar nicht mehr sehen. Also Chase dann und vielleicht Higgins, doch, ja. Vielleicht dann ja. Eher unrealistisch. Es wird dann Hendrickson am ehesten sein, glaube ich.
Vermutlich ja, zumal man ja auch immer so hört, dass die Jungs alle zusammenbleiben wollen. Ich glaube, dass ein Burrow ist oder Higgins, ja. Das sagen. Und wie viel man da drauf geben kann, muss man abwarten. Aber ja, bin ich bei dir. Auch das spannende Offseason wie bei jedem Team gefühlt in der NFL. Aber das wird interessant, wie sie mit dem Geld rumjonglieren. Welche Auswirkungen das auch auf die anderen Positionen hat. Vor allen Dingen auch, finde ich, in der Offense, wenn man da den einen oder anderen, der Free Agent wird ja auch noch halten muss, wie ein Mike Gesicki zum Beispiel oder woanders investieren muss. Also es wird spannend werden. Machen wir weiter mit den Arizona Cardinals. Da hattest du eine These aufgestellt, die Cardinals 8-9 ins Finale reingedribbelt der NFL-Saison. Christoph hatte vor der Saison gesagt, Arizona Dreiklang und Hoffnungsschimmer in Klammern. Marvin Harrison, ein fitter Kyler Murray und Trey McBride. Mehr ist es aber wohl nicht. Sonst schon eventuell Quarterback für Zukunft draften. Christoph.
Ich glaube, den letzten Satz können wir streichen, weil es wird Kyler Murray sein in der Zukunft. Ich glaube, ja. Das hat sich dann schon rauskristallisiert. Ich hätte es jetzt nicht für unmöglich gehalten, dass man in der Saison sagt, nee, da gehen wir einen anderen Weg. Ist, glaube ich, jetzt Quatsch. Ich glaube, Trey McBride hat gezeigt, was er kann. Ja. Auch wenn er lange gebraucht hat für einen Touchdown.
Am Ende wurden es zwei.
Marvin, ja. Marvin Harrison, ich glaube, da ist immer noch Luft nach oben. Aber die Cardinals haben ja schon angekündigt, dass sie in der Free Agency aktiv sein werden. Die haben über 78 Millionen Cap Space, der viertmeiste laut Over the Cap. Deswegen, da bin ich sehr, sehr gespannt, was bei denen alles passiert. Drittmeister Cap Space im Moment sogar. Mhm. Ganz aktuell, ich schaue nochmal nach, 78, ja, das hatte ich gesagt, oder? Ja, genau, 78 Millionen. Hast du gesagt, ja. Also, da könnte sich was entwickeln, gerade in der Division, die ein bisschen in Bewegung ist, würde ich mal behaupten. Mhm.
Ich habe mir ganz fett aufgeschrieben, du hast gesagt, nicht ganz so gut, Marvin Harrison hat für mich in ganzer Linie enttäuscht tatsächlich.
Oh, echt?
Also da waren natürlich, ich übrigens für alle, die uns sehen können, ich bin im The Zone Office und hier scheint die Sonne rein. Ich bin es nicht gewohnt, aus der NFL Sonne, so um diese Uhrzeit Sonne scheint. Ich werde es gleich mal irgendwie versuchen wegzumachen, aber ich habe so lustige Punkte im Gesicht. Marvin Harrison hat für mich total enttäuscht. Deswegen finde ich, brauchten sie vielleicht dann auch einen Veteranen. Wide Receiver, Trey McBride, du hast es angesprochen, richtig, richtig gut. Thema für mich in der Offseason wird aber sein, die Defensive und vor allen Dingen den Pass Rush zu verbessern. Da hatten sie einen der schlechtesten Pressure Rates der Liga, habe ich mir aufgeschrieben. Dementsprechend wird es wichtig werden, da nachzulegen. Finde ich aber auch interessant, was du gesagt hast. Die haben viel Cap. Da wird auch noch was passieren mit den Spielern, die Free Agents werden. Denn ich habe jetzt keine Namen nochmal extra hingeschrieben, weil es viel ist, aber die halbe Offensive Line, die halbe D-Line und der halbe Wide Receiver Room werden Free Agents. Und das musst du dann natürlich noch handeln. Bei den Cardinals.
Aber da bin ich völlig bei dir. Für mich ist auch, du brauchst viel mehr Druck auf den Quarterback. Die hatten 9 Spieler mit 2,5 oder mehr 6. Das klingt jetzt erstmal, schön breit. Aber die Nummer 1 war Seven Collins mit 5,06. Ja. War der beste Cardinals-Spieler. Ja. Das ist zu wenig. Und ich glaube auch, dass das eine Stelle sein wird, wenn du so viel Cap-Space hast. Entweder du hast irgendwie die Möglichkeit in der Free Agency oder halt dann vor allem im Draft, wo man wahrscheinlich wirklich Qualität bekommen könnte. Ich glaube, da können wir es bei den Cardinals auch sehr einfach machen. Ja. Spannende Division, spannendes Team, aber immer noch ein paar Needs und ich glaube auch, dass in der D-Line, gerade beim Pass Rush, richtig was passieren könnte.
Und vielleicht letzter Satz passieren oder muss. Frage an dich, Kyler Murray, hast du eingangs gesagt, da werden sie jetzt nicht irgendwie jemanden nochmal ranzüchten oder so, vielleicht dann im übernächsten Draft? Verletzungsanfälligkeiten, dies, das, Ananas, du weißt ja, wie es ist.
Ich glaube, ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, dass man jetzt diese Murray-Schiene geht. Ich glaube, das war jetzt so ein Jahr, um zu schauen, funktioniert es nicht. Ich glaube, es hat funktioniert. Ist jetzt nur meine Meinung. Marvin Harrison, ich gebe dir schon recht, da kann man noch mehr erwarten. Enttäuscht. Ja, kommt immer drauf an, was man vorher für Erwartungen hatte. Das stimmt schon.
Cool.
Aber ich glaube, die werden das mit Kyler Murray jetzt, solange es dann eben möglich ist und realistisch ist und Sinn ergibt, durchziehen.
Okay.
Außer hat wieder ein Kreuzbandriss, dann ist die Nummer natürlich was anderes.
Ja, klar. Bei den Atlanta Falcons hat auch Christoph eine These aufgestellt. 8-9 haben die Saison beendet, knapp über ihre Division nicht in die Playoffs gekommen. Übrigens spannend, haben Minus Cap Space jetzt zunächst mal, das sind knappe 5 Millionchen. Christophs These war nicht ernst gemeinte These. Haben nur 4 Primetime Games, Playoffs also fix. Also das können wir eigentlich ausklammern, weil das war nicht ganz ernst gemeint. Seine ernst gemeinte These allerdings war, die Offense wird top, die Defense dagegen wird flop sein. Aber die haben einen der leichtesten Schedules, verkacken trotzdem wieder die Playoffs. Wie zufrieden bist du damit? Das klingt ja eigentlich gar nicht so verkehrt.
Ja, ich glaube, es war vieles ganz gut mit dabei, weil es halt auch die Falcons sind. Mit dem Offense wird top, da bin ich enttäuscht. Also bin ich jetzt nicht von meiner Einschätzung enttäuscht, sondern was dabei rumkam. Das war schon echt, also die ganze Nummer mit Kirk Cousins, auf das kommt sie am Ende raus, dass dann wirklich Michael Penix Jr. übernimmt, dass Cousins, natürlich kommt da vom Achillessehnenriss, dass der jetzt auch nicht alles in Grund und Boden spielt, war schon zu erwarten, aber dass es so zu Ende geht, hätte ich niemals erwartet. Da geht's jetzt wirklich drum, bei Cousins landet der über den Grabbeltisch noch irgendwo, weiß ich nicht, bei den Titans, bei den Steelers, bei den Raiders jetzt, also.
Cleveland.
Cleveland ist auch immer eine heiße Aktie, das stimmt, aber, also mit der Defensive bin ich ganz, ganz zufrieden, weil das war echt enttäuschend. Aber der Offensive, da bin ich, glaube ich, wie viele daneben gelegen. Das war schon sehr, sehr enttäuschend.
Falls ihr das nochmal nachhören wollt, das ist ja auch betitelt, da haben wir ja zweimal in der Saison über die Falcons länger gesprochen, auch mit einem Beatwriter aus den USA. Sehr, sehr spannend. Also da haben wir lang genug draufgeklopft, allerdings auch zu Recht nach diesem Cousins-Fitz-Drama. Und spannend fand ich übrigens auch, die Defense war am Anfang erst wirklich flop, die war auch nicht gut und hat sich dann peu à peu gesteigert und plötzlich Spiele gewonnen für die Falcons, dass sie überhaupt noch Playoff-Chancen hatten. Das fand ich eigentlich auch ganz, ganz lustig. Was ist denn dein, wenn du die These aufgestellt hast, für nächste Saison dein Top-Need bei den Falcons?
Also da gehe ich auch in Richtung Pass Rusher und tatsächlich Plural, Pass Rusher. Also nicht nur einen, weil das mit Matt Judon, das hat nicht funktioniert, ehrlich gesagt. Der ist jetzt 32 Jahre, 5,5, 6 waren es am Ende der Saison. Würde ich jetzt mal als solide bezeichnen, aber nicht das, was man an ihm an Erwartungen hatte. Das ist dann so ein Mitläufer. Hatten insgesamt die zweitwenigsten 6, die drittniedrigste Pressure Rate und damit werden sie nicht erfolgreich sein. Also da gehe ich schwer davon aus, dass sie da, ja, ist die Frage, was für Ressourcen dann reinstecken. Aber das wäre für mich absolut schon extrem wichtig, weil von mir aus die Secondary nur mit Jesse Bates geht schon, aber an der Line, das war zu wenig.
Ja, das habe ich mir auch aufgeschrieben, auch Linebacker-Position dahinter, aber ich bin dann auch bei der Secondary hängen geblieben. Weil da auch, und das ist immer das Stand jetzt, ne? Die Leute, die Free Agency geht nächste Woche so richtig, kommt in Gang, da sind wir dann auch für euch da natürlich nächste Woche, besprechen das alles, was da passiert ist.
Need. Es gibt ja mehr Needs bei dem Team, das ist wirklich, wo wir sagen, das sticht absolut aus.
Ja, aber für mich sticht da schon die Secondary auch raus, weil da werden auch so viele, alleine die Starter, Mike Hughes, die Backups Hamilton, Kevin King, Dee Alford, Justin Simmons, Richie Grant, alles Free Agents. Das heißt, der Raum ist erstmal leer. Deswegen bin ich da auf die Free Agency gespannt. Aktuell ist es mein größter Need. Wenn sie da mal ein paar verlängern, dann eben nicht. Dann bin ich da auch eher bei Pass Rushern und Linebackern. Genau.
Jo, und dann kommen wir zum nächsten Team, das auch 8-9 steht. Die Indianapolis Colts, glaube ich, auch mit großen Erwartungen reingegangen. Auch dann eher enttäuscht. Ja. Wobei, es ist eine Enttäuschung. Ich lese mal deine These vor. Ganz nach Peter Fox. Hey, alles glänzt so schön wie immer.
Ja.
Du hast die offen gelassen mit dem Output. Es kann auch glänzen und trotzdem stinken.
Ja, genau. Also wenn ich mich richtig erinnere, war das so gemeint, dass sie gefühlt, und ich glaube, es ist sogar belegbar, das habe ich jetzt nicht nochmal nachgeguckt für diese Folge, am wenigsten gemacht haben in der vergangenen Offseason.
Ja, wie immer eigentlich,
so,
wie immer.
Wie immer. Deswegen habe ich das auch so gesagt, wie immer, alles beim Alten. Und am Ende des Tages über die Saison war dann genauso wie 2023. Ja, also wenn was ging, dann über Jonathan Taylor, wenn er nicht verletzt war, der Quarterback läuft, dann ist er mal wieder verletzt. Das war alles genauso wie im Jahr davor. Passing Game in der Offensive katastrophal. 50% Completion Rate von Anthony Richardson und so weiter und so fort. Also wurde ich komplett mit dieser These bestätigt und bin jetzt aber dabei, liebe Colts und auch liebe Colts-Fans. Wir haben ja auch mal ein paar in Frankfurt kennengelernt, als wir da waren vor 2 Jahren. Jetzt muss was passieren. Jetzt muss wirklich was passieren. 35 Millionen Cap Space aktuell. Einige Fragezeichen. Christoph hat es gerade gesagt. Jedes Team hat viele Baustellen. Aber biggest need ist für mich die Quarterback-Position. Oder wie siehst du das?
Es ist natürlich die spannendste Frage. Genau. Jetzt hat man mal gehört, man will da unter Umständen eine Competition mit einem Erfahrenen wieder haben, wo ich mir auch denke, ja, was jetzt? Mach Richardson oder mach ich es nicht mit Richardson? Da müsst ihr euch irgendwann mal festlegen. Das war
auch hin und her, ne?
Genau.
Also während der Saison.
Das ist Geeiere weitermachen. Und das halte ich für totalen Quatsch. Die haben jetzt 4 Jahre in Folge die Playoffs verpasst, also irgendwas muss ja dann nicht stimmen. Ja. Shane Steichen durfte nochmal bleiben, das kann ich nachvollziehen. Mit Lou Anarumo hast du einen neuen Defensive Coordinator, finde ich tatsächlich sehr, sehr spannend, weil das anders sein wird, muss man auch sagen, unter Gus Bradley. Das war alles sehr ausrechenbar und alles völlig klar für den Gegner. Das wird mit Anarumo, glaube ich, besser sein. Ob die Qualität dann da ist, weiß ich nicht. Und da bin ich schon bei meinem biggest need, da bin ich bei der Secondary. Mhm. Du hast da zwar nur Julian Blackman, der Safety, der Free Agent wird, aber vielleicht, und das vielleicht setze ich fast schon in Klammern oder streichst durch, muss da vielleicht auch ein kleiner Umbruch da nötig sein.
Ja.
Als zweiten Safety hast du Nick Cross. Ja, okay. Fixpunkt ist da, für mich in der Secondary ist der Nickelback, das ist Kenny Moore. Und alles andere ist für mich eigentlich austauschbar. Juju Brents auf Cornerback hat jetzt 11 Spiele gemacht in den letzten 2 Jahren. Das ist halt einfach zu wenig. Klar, wenn du verletzt bist, kannst du nichts für, aber du brauchst ja Spieler, die spielen.
Ja.
Und das klingt erstmal alles völlig solide, würde ich behaupten, bei den Colts, aber es hat nichts gebracht. Und ich würde tatsächlich um Kenny Moore da was aufbauen und den Rest rein theoretisch, also das ist natürlich immer eine Frage von, was habe ich zur Verfügung, was kann ich holen, aber ich würde da echt ein bisschen Tabula Rasa machen.
Okay. Ja. Und das ist, aber das Witzige ist, das finde ich, trifft auf mehrere Sachen bei den Colts zu. Also ich finde wirklich, sie müssen jetzt Chris Ballard und Co. das endlich mal schaffen. Und das Lustige ist, er hat ja kurz nach der Saison gesagt, wir haben keinen richtigen Konkurrenzkampf gehabt. Ja, ach.
Ja, das hätte selber schuld.
Hättet ihr Endzone der Zone NFL Talk gehört, mein lieber Chris Ballard, dann hättest du es vorher schon gewusst. Bin ich beide auch in der Secondary. Für mich auch die Offensive Line Thema. Da werden auch 3 Starter Free Agents. Wie gesagt, das ist oft das Ding. Spannend, aber für mich wirklich Quarterback, weil auch die Backups, Joe Flacco, Sam Ellinger, sind jetzt erstmal weg. Was machen sie da? Wen holen sie da? Und draften sie vielleicht sogar einen? Und das bringt mich zum letzten Punkt, wird vielleicht auch für unsere Draft-Folge noch interessant. Ich glaube, sie werden im Draft bei einem Running Back zuschlagen, weil sie brauchen einfach jemanden hinter JT. Du kannst nicht nur auf JT gehen. Wir wissen, wenn er verletzt ist, Jonathan Taylor, dann geht gar nichts. Da waren ein paar Leute wie Tyler Goodson und so, das ist alles fein, aber die waren alle nicht gut genug. Ich glaube, sie gehen da auf einen jungen Running Back und
also
die Klasse
früh
ist auch nicht schlecht.
Auf einen Running Back oder insgesamt einfach, wann auch immer die Möglichkeit da ist?
Ja, insgesamt bin ich mir 100% sicher. Ich glaube aber doch relativ früh sogar.
Okay, wow, die hatte ich jetzt auf meiner Liste nicht für frühen Running Back, aber spannend. Ja, da werden wir dann im, so ab April, wenn wir uns Richtung Draft dann bewegen, bisschen genauer mit befassen. Na, spannend. Ja, aber um es vielleicht kurz abzuschließen, du musst auf Quarterback da endlich mal Tacheles reden.
Ja.
Und mal für klare Verhältnisse sorgen, weil dieses Rumgeeier und dann wieder vielleicht ihn zu benchen und dann Joe Flacco 2.0 wieder spielen zu lassen, dann ist der auch nicht gut genug. Also, weil diese schlechte Quote, seine schlechte Passquote kommt ja auch daher, dass er einfach immer tief gegangen ist. Also es war auch offensiv echt enttäuschend, so sehr ich sie letztes Jahr, also 2023 eigentlich gelobt habe für die Offens, so schwach fand ich es letztes Jahr, so eindimensional.
Absolut.
Und genauso eindimensional war die Defensive auch. Also, ja, spannend. Bei den Colts. Ja. Wird auch ein bisschen was passieren.
Muss
was passieren, ja.
Genau.
Und dann haben wir noch ein 8-9 Team.
Genau.
Vielleicht eine der größten Enttäuschungen, die Miami Dolphins, dass sie die Playoffs verpasst haben, einen negativen Rekord haben und deine These war gar keine These, es waren einfach 3 Schlagworte. Spektakel, Spaß und Schmerzen. Ich sag mal so, ein Wort stimmt.
Und
ich
ja,
meine nicht und.
Ja. Ich wollte es gerade sagen. Ja, leider. Ne? Also das war auch irgendwie, Schmerzen war irgendwie uns allen klar, dass es mit dieser Tour-Geschichte auch weitergeht. Auch da hatten wir eine spannende Folge mit einer Expertin von der Charité. Was das angeht, dann ist er wieder ausgefallen und wenn er weg ist, du hast es, glaube ich, mal so schön formuliert, dann werden andere in das Korsett gezwängt. Das hat einfach nicht gepasst. Ab und an hat es schon Spaß gemacht, die Dolphins-Spiele zu gucken. Ich meine, es macht uns allen Spaß, NFL-Spiele zu gucken. Aber es steht und fällt bei den Dolphins mit, was ist mit Tua Tagovailoa. Und das war diese Saison einfach wieder rum ums Eck. Und deswegen ist mein erster Punkt auf meinem handgeschriebenen Zettel auch einfach ein Tua in Großbuchstaben geschrieben mit einem fetten Fragezeichen. Weil das ist genau das, was meine These stützt. Und so kann man es zusammenfassen. Und leider war es dann nicht spektakulär genug. Leider war es nicht motionlastig genug. Ein Tyreek Hill hat überhaupt nicht mehr funktioniert. Ein Jalen Waddle war verletzt und hat nicht mehr funktioniert mit dem Backup-Quarterback. Und dementsprechend sind die Chancen einfach dahin geschwommen, die Delfine raus, weit, weit raus ins Meer.
Ich bin gar nicht so weit weg. Es ist nicht Tour bei mir, sondern die ihn protecten, die O-Line.
Ja.
Und da muss, glaube ich, auch was passieren, weil ich habe es nochmal aufgeschrieben, wer da alles Free Agent wird. Kendall Lamb, Liam Eichenberg, Robert Jones, Isaiah Wynn, um einfach mal 4 jetzt zu nennen, die auf der Position Free Agent werden. Und dann ist noch die Frage, der bisherige Fixpunkt, das war auf der Left-Tackle-Position, Teron Armstead, da wird über ein Karriereende spekuliert, da hat er sich selber noch nicht so hundertprozentig aus dem Schneckenhäuschen rausgetraut oder ob er dann entlassen wird. So ein Post-June-Cut würde ihnen 15 Millionen Dollar bringen.
Mhm.
Und was man so gehört hat aus Miami, man bereitet sich aktuell wohl so drauf vor, die Saison ohne ihn zu bestreiten.
Mhm.
Also wäre die Position auch dann nochmal offen. Wow, da wäre die O-Line unter Umständen, also nicht, dass sie jetzt überragend gut war, aber da ist vielleicht unter Umständen wirklich alles neu. Das wäre schon krass.
Ja, und das Problem ist, ihr wisst es alle, in der NFL sind die Jungs, die keine Superstars auf den Skill-Positionen oder Quarterbacks sind, die am teuersten sind, eigentlich eine gute Offensive Line. Das ist wirklich teuer, vor allen Dingen in der Free Agency, da musst du viel Signing-Bonus und so auch hinblättern. Und wenn da wirklich das so kommt, dann haben die Dolphins ein Problem, weil sie nämlich Stand jetzt, glaube ich, unter 600.000, glaube ich, knapp sind oder sowas.
Das sage ich dir. Haben. Genau, sind auf jeden Fall im Minus, ja.
Minus sogar, ja, siehst du mal. Ich war irgendwie bei 600.000, aber ja. Raheem Mostert hat auch noch entlassen. Also sie machen ein bisschen was, sie versuchen Kohle zu bekommen und müssen halt das adressieren, steht bei mir auch da. Plus die Linebacker-Unit, das geht die letzten zwei Jahre so, ständig ist irgendeiner verletzt, ständig bleiben die hinter ihren Erwartungen, werden aber einen von Terrell Dodson oder Anthony Walker vielleicht auch re-signen, dann brauchen sie dann niemanden, dann kann man sich wirklich auf die Offensive Line konzentrieren, die aber, wie gesagt, wenn sie es in der Free Agency adressieren, teuer werden kann und dementsprechend Auswirkungen auf den Rest des Teams haben wird.
Also das zum Beispiel, wenn du vorhin den Draft schon angesprochen hast, Miami stinkt für mich zum Himmel, dass man da in die O-Line was investieren wird. Ich glaube, ja, die müssten Pick 13 sowas rum haben und die O-Line-Klasse soll gut sein. Also Dolphins, O-Liner, wäre mein Tipp jetzt mal. Wenn du vorhin schon den Running Back rausgeballert hast, sage ich da schon mal O-Liner.
Ja, ah, sehr gut, sehr gut. Das werden wir dann überprüfen.
Wunderbar. Beides falsch dann in ein genau. paar Wochen.
Super. Hey, 5-Sterne-Bewertung, Leute. Gut, dann machen wir weiter mit Teams, die hinter ihren Erwartungen geblieben sind.
Ja, bei der Kategorie, so haben wir sie mal genannt, hinter den Erwartungen geblieben, stechen für mich zwei Teams raus. Das sind die Dallas Cowboys, die San Francisco 49ers. Starten wir mit den Cowboys, 7-10. Ja. Die hatten noch den besseren Rekord. Flo, deine These war, anno dazu mal, Cowboys und der Ritt auf dem hohen Ross, das viel zu schleppen hat. Da höre ich jetzt was Negatives raus und dementsprechend wäre das auch richtig gewesen dann.
Ja, ich brauche dazu gar nichts sagen, liebe Leute, liebe Dallas Cowboys Fans, es tut mir wahnsinnig leid. Diese These wurde aufgestellt, bevor Dak Prescott und CeeDee Lamb verlängert haben. Das war auch mit damals gedacht, dass warum zur Hölle ihr in der Offseason es nicht schafft, zwei deiner wichtigsten Spieler, kann man jetzt nach dieser Saison halten von den beiden, was man will, aber damals im August natürlich die wichtigsten Spieler in der Offensive, einfach mal irgendwie sich zu committen und zu verlängern. Und das war wirklich ein Thema, weil da haben sie viel Millionen, die sie noch gar nicht ausgegeben haben, im Hinterkopf oder im Gepäck, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, beim Pferd hier am Sattel, in der Satteltasche mitgetragen, mitgeschleppt. Und das war so gemeint. Und am Ende des Tages, rein sportlich, war diese gar nicht darauf bezogen, die These, sondern genau mit diesem Thema, dass viele Unklarheiten sind zum Start der Saison, dass sich dann aber tatsächlich auch, finde ich, sportlich auf die Leistungen ausgewirkt hat. Und man hatte vom Fleck weg der vergangenen Spielzeit das Gefühl, außer ein 40-0 gegen die Giants aus Woche 1 oder 2, hurra, dass da überhaupt nichts gestimmt hat bei den Cowboys. Und dementsprechend sind sie klar hinter den Erwartungen zurückgeblieben und mit hohem Ross genau deshalb, weil sie der America's Team sind, weil sie Jerry Jones haben als Owner, der meint, wir sind immer die Besten. Und am Ende wurden sie jetzt diese Saison mal so richtig Lügen gestraft, dass sie es nicht mal in die Playoffs geschafft haben.
Ketzerische Frage. Ja, Prescott hat sich verletzt. Ich glaube, auch mit ihm wären sie nicht reingekommen. Fragezeichen.
Ja, das war auch nicht wirklich. Nee, das stimmt. Da waren auch Spiele dabei, wo man sagen muss, mit Dak Prescott, ich glaube, es war auch gegen die Ravens, habe ich, glaube ich, sogar kommentiert, da waren sie nur hinten raus dann nochmal gut, da waren die ersten drei Viertel eine Katastrophe.
Stimmt, ich kann mich daran erinnern, wo sie abgeschossen wurden und dann genau. Das Ergebnis besser aussah, als das Spiel dann eigentlich war.
Ganz genau, ganz genau. Und das war wirklich schlimm anzusehen. Dementsprechend war das sehr tricky, aber jetzt ist da ja auch vieles neu. Wir haben schon drüber gesprochen mit neuem Headcoach, der vorher nie Plays gecallt hat und so weiter und so fort, der Schottenheimer. Bin gespannt, was du als größte Needs hast. Vielleicht auch als Info und News noch für euch. CeeDee Lamb hat seinen Vertrag umstrukturiert. Mhm. Das heißt immer nicht, dass der auf Gehalt verzichtet, sondern dass dann eben das Cap Space oder sein Gehalt auf andere Jahre verteilt wird oder nach hinten verschoben wird, macht ihnen 20 Millionen US-Dollar Cap Space also frei. Und sie haben den Defensive Lineman Osa Idigizua. Ich wollte es extra schnell sagen, habe es trotzdem verkackt. Statt einem Franchise-Tag einen Vertrag verlängert. 4 Jahre, 80 Millionen, 58 garantiert, sparen dadurch 3 Millionen im Vergleich zu, als wenn sie ihn getaggt hätten. Ist jetzt nicht viel, aber ist trotzdem was wert. Und das sind so die News, die Cowboys angeht. Und ich bin auf deine größten Needs gespannt.
Ich finde es tatsächlich ganz spannend, was du gesagt hast. Mit Prescott hat man lang rumgetan, beispielsweise im Vertrag. Jetzt mit Odigizuwa hat man es eben schneller gemacht.
Klar, drück's mir nochmal rein, also, dass du super gut aussprechen kannst.
Ob das richtig war, war ich zu bezweifeln. Vor allem untypisch viel Geld dann auch gleich locker gemacht. Ja, von den Interior-Line-Verteidigern nur Chris Jones teurer.
Ja.
Also Cowboys untypisch, aber deine Frage war eine andere Biggest Need und da ist so meine Frage, wo soll ich anfangen?
Wieder richtig Stress mit den Cowboys-Fans hier heute.
Für mich natürlich raussticht, weil es eben das ganze Jahr über ein Problem war, die Running Back Position. es wurde mir ein bisschen zu sehr auf Rico Dowdle rumgehackt. Der ist jetzt Free Agent, aber ich glaube, dass er durchaus Interesse auf sich ziehen kann, weil der eigentlich eine gute Saison hatte. Der hatte ab Woche 12 die viertmeisten Rushing Yards nach Saquon Barkley, Jonathan Taylor, Derrick Henry. Also das ist nicht so schlecht. War also nicht der effizienteste, kommt auf 2 Touchdowns, da kann man sicherlich mehr machen, aber er hat halt auch keine Unterstützung bekommen, dass du Zeke Elliott wieder zurückholst. Also das war so mit Ansage,
ehrlich gesagt.
So Pollard-Dowdle als Duo hätte ich dann deutlich spannender gefunden. Ja, Pollard hätte man bezahlen müssen, da sind wir wieder beim Thema Cowboys. Deswegen Running Back, erster Need, und dann bin ich eigentlich auch bei Cornerback gleich gelandet, weil Trevon Diggs wird nicht von Beginn an fit sein. Jordan Lewis ist Free Agent. Ich schaue nochmal kurz auf die Liste. Jordan Lewis ist Free Agent auf Cornerback, genau. Dann bleibt Deron Bland übrig. Brauchen wir nicht, glaube ich, viel drüber reden. Passt soweit. Und Kalen Carson war der Diggs-Ersatz und der hat schon geschwächelt als Rookie, was aber auch völlig okay ist. Und ich glaube, wenn du da Qualität bekommst, wäre die Cornerback-Position, solange halt Diggs dann weg ist, das ist ein bisschen das Problem. Wie kommt der auch wieder zurück nach einer langen Verletzung? Zwei Needs für mich, die ich schon angehen würde, also Running Back und Cornerback.
Ja, Running Back bin ich bei dir. Da habe ich mir auch Draft aufgeschrieben, genauso wie bei den Colts.
Tatsächlich, bei den Cowboys ist für mich auch Draft eigentlich Spannendste unbedingt. Bei denen.
Also Running Back, klasse, da rechne ich fest damit. Und mein Need, den ich habe mir auch aufgeschrieben, ist die Defensive Line. Gerade gegen den Lauf, das war einfach nicht gut. Weil, warum habe ich es aufgeschrieben? Weil Micah Parsons, der hat noch Vertrag, aber er hätte gerne 9. Das heißt, da werden sie Geld brauchen. Und dann heißt es, was machen wir mit dem Rest in dieser Defensive Line? Gehen sie für die Interior Line, da sind ein paar passable Namen dabei im Draft, was ich so gelesen habe. Gehen sie dafür im Draft, holen sie noch jemanden in der Free Agency. Das wird noch spannend für mich, das wird ein Need sein. Weil, und das haben wir oft genug gesagt, du kannst nicht alles auf Micah Parsons schultern. Das funktioniert einfach nicht. Der wird dann jetzt auch bezahlt werden. Und dann ist die Frage, was machen sie mit der Kohle und wie bauen sie das drumherum auf in der Defensive Line?
Ja, also es gibt so viel, Wide Receiver könnte man auch nennen. Ich will jetzt nicht alles durchgehen, aber es gibt für mich so viele Baustellen bei Dallas einfach. Weil Running Back ist für mich das, was einfach raussticht. Wenn sie ganz viel Glück haben, ist es Chanty, der ja der beste Running Back sein soll in der Klasse, dass der dann auf 12 fällt, glaube ich aber ehrlich gesagt irgendwie nicht. Das wäre natürlich aber so Cowboys-typisch, dass du da Chanty bekommst mit dem 12. Pick. Aber Cowboys Draft könnte auch sehr, sehr interessant werden. Freue ich mich auch drauf, was die da machen.
Das wird es definitiv. Und dann kommen wir zu dem anderen sehr enttäuschten Team. Du hast es angekündigt, die San Francisco 49ers. Ich glaube, da hatte war auch ich dran mit der These. Ne?
Ja, es sind deine Thesen. Irgendwie haben wir es so aufgeteilt, dass ich die Playoff-Teams bekomme und du die Nicht-Playoff-Teams. Das wussten wir vorher noch nicht. Die San Francisco 49ers. 6 Siege, 11 Niederlagen. Das hat, glaube ich, so kein Mensch erwartet. Deine These war vor einem halben Jahr. Starkes Roster, schwerer Spielplan. Geht der Titelkater weiter? Die Frage ist ja durchaus richtig, der Titelkater geht weiter. Ich glaube, den Absturz hat aber so keiner erwartet.
Den habe auch ich mit dieser These nicht gemeint. Also ich habe schon damit gerechnet, dass es vielleicht, also mit diesem, deswegen steht ja auch starker Roster da. Und das war vor allen Verletzungen, brauchen wir nicht drüber reden, müssen wir nicht wieder alles rausholen, die Geschichten, wer da alles verletzt ist bei den San Francisco 49ers oder verletzt war in der vergangenen Spielzeit, das hat schon ordentlich reingehauen. Für mich war halt aber damit echt gemeint, sie haben einen richtig guten Roster gehabt und sie werden es in die Playoffs schaffen, aber nicht mehr. Dass sie dann aber so das Ganze versemmeln, Klammer auf Verletzungen, Klammer zu, habe ich auch nicht kommen sehen. Also das war schon mehr als enttäuschend.
Und vor allem dieser starke Kader, der wird, glaube ich, zur neuen Saison anders ausschauen. Gerade in der Defensive, auf die offensive Seite schauen wir gleich, weil da gab es eben einen großen Trade dann schon mal. Aber ich finde die Defensive ultra spannend, weil da musst du wahrscheinlich dann so Grundsatzentscheidungen treffen. Free Agents in der Defensive. Ich habe jetzt einfach mal die wichtigsten Namen rausgesucht. Sind natürlich mehr. Linebacker, Dre Greenlaw. Defensive Line, Javon Hargrave. Defensive Line, Khalil Davis. Cornerback, Javarius Ward. Safety, Talanoa Hufanga. Safety, Tershawn Gibson. Die wirst du nicht alle unterschreiben können.
Ja, das habe ich als größter Need aufgeschrieben. Quarterback sage ich schon, sorry. Cornerback und Secondary Tiefe. Je nachdem, wir von diesen Herrschaften verlängert, die du gerade aufgezählt hast.
Aber gib mal einen kurzen Tipp ab, wenn du jetzt einfach jetzt ganz schnell sagen müsstest, wer bleibt von denen da?
Hufanga.
Noch einen zweiten, den du siehst?
Ward, glaube ich, da hatte man schon was gelesen, dass er gerne was anderes machen würde. Der war ja auch
bei
verletzt.
Ward, ich glaube, die Geschichte mit der verstorbenen Tochter, dass er, wie sagt man da, ich weiß nicht den medizinischen Ausdruck, eben nicht zur Facility in San Francisco halt auch nicht hingehen konnte, weil das zu sehr die Erinnerungen zurückgebracht hat. Deswegen glaube ich, dass der die Niners aus persönlichen Gründen einfach dann auch verlassen wird. Und das kann ich komplett nachvollziehen, um Gottes Willen. Ich glaube, keiner kann ihm da auch nur im Ansatz mit auf den Weg geben, was er zu tun hat.
Absolut.
Ich könnte mir vorstellen, dass er an der Westküste bleibt bei den Chargers oder bei den Rams irgendwo in Los Angeles aufschlägt. Aber da bin ich mir zum Beispiel fast sicher, dass da die Trennung geben wird. Ich würde auch sagen, Hufanga behältst du. Dann entscheidest dich vielleicht noch, ob du Hargrave an der Line behältst oder vielleicht Greenlaw dann auf der Linebacker-Position, was aber wahrscheinlich auch nicht zwangsläufig der Fall sein wird. Also da könnte echt das Team ganz, ganz anders jetzt ausschauen.
Ja, und wird es auch anders ausschauen. Wir haben es ja auch schon mal angesprochen, dass da einige bezahlt werden wollen. Brock Purdy will bezahlt werden. Das wird Auswirkungen auf Offensive und Defensive haben. Und sie brauchen ein bisschen Kohle. Sie sind, glaube ich, gerade zwischen 35 und 40 Millionen Cap Space mit dem neuesten Stand, wenn ich mich nicht irre.
Sind bei, genau, nicht ganz 34, ja.
34 sogar, ja. Okay. Da brauchen sie was. Dann ist da auch das Thema, was ich mir aufgeschrieben habe, die Offensive Line. Trent Williams wird nicht jünger, der war auch ständig nicht dabei und verletzt. McKivitz hat ein bisschen enttäuscht. Auch da werden sie Geld benötigen und eben, wie du bereits angesprochen hast, deswegen habe ich das mir auch hingeschrieben, die Secondary, wo Geld gebraucht werden wird. Und deswegen versuchen sie ja auch, Christoph, in der Offensive ein bisschen was zu sparen oder haben schon geschafft, was zu sparen.
A, zu sparen und B, sich Draftkapital zu holen, weil ich glaube, dass dieses Team gerade in der Defensive viel über den Draft aufgebaut wird. Ich meine, es gab nochmal vielleicht ein kurzer Einschub, diese Joey Bosa-Trade-Gerüchte.
Ja,
ob wir ein Bosa-Duo haben, ich sehe es nicht. Ich fände es spannend, aber ich sehe es nichts. Aber um auf das zu kommen, was du ja ansprichst, der Trade von Deebo Samuel von den Niners zu den Washington Commanders ist also wirklich passiert. Sie bekommen einen 5-Runden-Pick, haben jetzt im Draft 2025 11 Picks und 7 davon in den ersten 4 Runden. Also, das ist für mich schon der Indikator, du baust jetzt dein neues Team ja über den Draft auf.
Ja, musst du machen. Das ist ja immer so, was ich oft genug sage, dass wenn du viel Geld ausgibst in den vergangenen Jahren, auch ein starbesetztes Team hast, irgendwann holt dich das ein mit dem Capspace, klar, logischerweise, auch wenn da jetzt immer mehr wird. Das sind jetzt, glaube ich, auch irgendwie 278 Millionen oder sowas pro Team. Das ist, geht ja stetig nach oben. Aber irgendwann musst du dann auf die Rookies setzen und deswegen wird das ganz, ganz wichtig sein. Und vor allen Dingen die Frage, die ich mir auch stelle, auch im Coaching-Staff gibt es ja ein paar Veränderungen. Robert Saleh und so ist ja auch zurück. Mhm. Und die Namen, die du auch angesprochen hast, die waren ja auch stellenweise bei den Verletzten dabei, die auch länger verletzt waren, also über ein paar Wochen
in
der Saison. Und dann gehst du als GM hin und sagst, okay, Rotstift hier, da mach mal Rotstift wegen Finanziellen, da mach mal Rotstift wegen Finanziellen und dann überlegst du, wen von beiden verlängere ich? Der war verletzt, guck mal, so und so lang war der verletzt. Wir haben es aus der letzten Woche vom Kasim gehört, im Combine, wie genau die da immer alle hingucken. Das werden sie im eigenen Team erst recht machen. Und dann kann ich mir auch vorstellen, dass von den Namen, die wir aufgezählt haben, plötzlich 5, 6 gar nicht mehr da sind.
Das kann passieren.
Weil die so lange auch verletzt waren. Ne? Und Brent Ayuk ist auch noch Thema übrigens.
Den genau.
Versuchen sie ja noch anzubieten, nachdem sie letztes Jahr doch noch den Vertrag gegeben haben.
Ja, es ist alles ein bisschen viel, was da auch passiert. Vielleicht noch ganz kurz zu Deebo Samuel. Washington übernimmt nämlich das restliche Gehalt, 17,5 Millionen, haben jetzt einen Deadcap von 31 Millionen, die San Francisco 49ers, aber haben einen Pick bekommen. Ich glaube, das ist dann schon das, was dann raussticht, dass du eben nochmal Draftkapital einfach hast. Das ist, glaube ich, im Moment das Ziel der San Francisco 49ers, irgendwie auch nachvollziehbar, weil die Spiele halt immer teurer werden und gerade auch Deebo letztes Jahr schon enttäuscht hat. Das wird spannend bei den Commanders. Wir haben es ja so ein bisschen antizipiert, weil es öfter mal so ein bisschen angekündigt schon war eigentlich, dass das die heißeste Aktie sein könnte, die Commanders. Ich bin aber gespannt, wie er da reinpasst, weil er halt bei den Niners schon eine andere Rolle hatte, nicht so als im Moment ist er der Nummer 2 Receiver bei den Commanders. Das weiß ich nicht, ob er das wirklich ist. Wenn er viel als Running Back dann auch eingesetzt wird, was bei den Commanders auch durchaus Bedarf, also zu 9 so da ist Bedarf da. Ich bin echt gespannt mit Deebo Samuel. Irgendwie fühlt es sich für mich nach einem Fit an.
Ja.
Ist aber nicht, dass ich hundertprozentig überzeugt bin.
Weißt du, was das Problem ist? Das Thema, was wir vor 2 Jahren hatten, und ich kann mich erinnern, dass wir es in der DAZN-Übertragung im Playoff-Spiel auch hatten, da haben wir ihn den Hybrid-Wide-Receiver genannt. Diese Stärke von Deebo Samuel, die ihn so stark gemacht hat in diesem Scheme bei Kyle Shanahan, das wird ihm jetzt irgendwie so ein bisschen zum Problem, weil keiner weiß so richtig, wo schieben wir den denn jetzt in. Das ist der Thomas-Müller-Effekt, ja, der alle Positionen irgendwie spielen kann, aber irgendwie jeder Trainer sagt, naja, ich brauche ihn vielleicht doch nicht. Nochmal was anderes bei Thomas Müller, ne? Identifikationsfigur etc. pp. Aber das ist genau das Problem bei Deebo. Deswegen habe ich da auch noch so die Fragezeichen, wie wird er da eigentlich eingesetzt werden, auch bei den Commanders? Und was wird er dieser Offense insgesamt bringen? Denn, und das ist das, was ich damit meine, so richtig auf dem Schirm habe ich ihn persönlich nicht mehr als der Eier, der Receiver, der immer einen First Down holt und so weiter.
Ja, das ist eben
nicht mehr, weil er anders eingesetzt wurde. Aber er kann es ja trotzdem schon noch im Repertoire haben. Ne? Das müssen wir dann abwarten.
Ja, wird auf jeden Fall spannend. Aber die Commanders machen was. Das kann man ihnen auf jeden Fall schon mal zugute halten. Ich sehe gerade weiter, die nächsten Teams sind auch alle mit Thesen von dir.
Ja, so ist das. Ich habe halt die schlechten Teams erwischt, was soll ich machen?
Wir sind noch in der Kategorie hinter den Erwartungen geblieben und sind dann bei den Chicago Bears. Die sind 5-12 aus der Saison rausgegangen. Da war deine Einschätzung, bärenstarke Offseason, heißt es jetzt Chicago Richtung Playoffs? Ich sag Chicago no. Nee. Oder Chicago no, je nachdem. Nee, nee. Ah, da waren wir beide, aber ich glaube, die meisten waren höher. Das war schon dann auch wieder irgendwie enttäuschend, oder?
Es war sehr enttäuschend. Es gab ein paar Spiele, die gut waren. Ich erinnere noch an das London Game oder so gegen die Jacksonville Jaguars, aber damit ist es ja auch schon gegessen, wer der Gegner war. Ich war nach der Offseason wirklich positiver Dinge, was sie da für Free Agents und so geholt haben. Sie hatten einiges in Capspace, sie haben es auch gut, finde ich, investiert, aber der Fisch stank am Kopf, wie es oft so ist. Die wurden einfach falsch eingesetzt, sowohl vom, um es mal nur auf die Offense runterzubrechen, Offensive Coordinator, als auch vom Head Coach Matt Eberflus selbst. Die Geschichte kennt ihr alle. Deswegen bin ich für diese Offseason erneut eigentlich ganz gut und positiver Dinge gestimmt, auch weil sie wieder Geld haben, knappe 80 Millionen. Sie haben den begehrtesten Coach bekommen der NFL-Saison mit Ben Johnson, der jetzt Head Coach werden wird, ehemaliger OC von den Detroit Lions. Und da habe ich mir deswegen auch drüber geschrieben, was macht Ben Johnson bei den Bears? Denn eins ist klar, das haben sie auch schon verlauten lassen, sie werden den Free-Agency-Markt aggressiv angehen, weil sie knapp 80 Millionen Capspace haben.
Ja, es ist... Ich habe nicht diesen ein biggest need bei den Bears. Ich finde, es ist jetzt keine schlechte Mannschaft. Was wir ja schon so im August gesagt haben, was ihr Problem werden könnte, ist die starke Division. Da hat man, glaube ich, beide die Vikings ein bisschen schlechter, als dann am Ende gelandet sind. Trotzdem die Packers und die Lions. Ja. Die zwei reichen ja schon in einer sehr starken Division. Es war dann ein drittes Team auch noch mit dabei mit den Vikings als Konkurrent. Also alle drei Gegner waren bärenstark, sagen wir so einfach. Ja. Deswegen habe ich diesen offensichtlichen Need, aber du hast eben Capspace, den du einsetzen kannst und das bin ich jetzt beim Thema, was ich vorhin bei den Seahawks hatte. Caleb Williams, dein Fixpunkt, dein Quarterback, das wird auch mit Ben Johnson sehr, sehr spannend sein. Aber was war auch bei Ben Johnson, bei den Lions? Starke O-Line. Und das haben sie nicht in Chicago. Nee. Das haben sie bei Gott überhaupt nicht. Deswegen, da geht's dann vielleicht sogar schon bei der Guard-Position los. Also insgesamt wurde 68 Mal gesackt. Nur dreimal All-Time wurde ein Quarterback, nur zweimal wurde ein Quarterback öfter gesackt. Er ist Platz 3.
Krass, ja.
Er hält den Ball auch sehr lange. Das wird ihn Ben Johnson dann hoffentlich auch so ein bisschen austreiben, dass er mehr Optionen hat, um den Ball schneller zu werfen, um die Reach schneller durchzugehen. Also es ist so ein Wechselspiel gewesen. Trotzdem war die O-Line nicht gut genug. Und davon gehe ich schon mal aus, dass sie da in der O-Line was investieren müssen, weil es eben bei Ben Johnson in der Vergangenheit so war, bei den Lions. Da war es halt eine der drei besten O-Lines überhaupt.
Total, und das haben sie ja auch peu à peu aufgebaut mit Ben Johnson zusammen bei den Lions. Ich habe dann einen spannenden Artikel gefunden, ich weiß jetzt nicht mehr, welcher es war, und deswegen kam ich ja auch relativ zügig auf diese Offensive Line als biggest need, weil da ein paar Free Agents werden, auch der Center zum Beispiel, Common Shelton, und die US-Kollegen von dem Artikel, ich glaube, es war die Sports Illustrated, ich bin mir nicht mehr sicher, Leute, ich zitiere jetzt einfach mal frei heraus und sage, könnten die gewesen sein, haben aber tatsächlich Drew Dolman, den Center von den Atlanta Falcons, als Top-Kandidaten ins Spiel gebracht, der bei den Falcons Free Agents wird.
Das wäre natürlich ein Knaller.
Und die wollen das, wie gesagt, aggressiv nehmen, und der Dolman kann gut bezahlt werden, die Falcons haben nicht mehr so die Kohle, die Bears eben schon, wie gesagt, sie wollen es aggressiv machen. Ben Johnson hat zwischen den Zeilen auch schon gesagt, Offensive Line wird ein Thema sein. Und ich habe zwei Sachen mir aufgeschrieben, weil ich mir das dann überlegt habe, so ein Spielchen gemacht. Ich hatte echt Lust, irgendwie diese schon so Madden-Vibe war ich unterwegs. Edge-Position und Defensive Line habe ich mir noch hingeschrieben. Was wäre denn, wenn sie aggressiv auf den Markt hingehen und Josh Sweat, der Free Agents wird, von den Philadelphia Eagles holen und dann Miles Garrett via Trade von den Browns. So. Und dann heißt es wirklich Chicago Richtung Playoffs, glaube ich.
Und was ist mit Montez Sweat?
Der kann ja bleiben. Der kann auch bleiben. Oder der wird im Trade verpackt. Aber das wäre, also nur mal eine Spinnerei von mir jetzt, ist ja, ne? Aber ich sag mal so, alles ist möglich in Chicago, so was man halt liest, wie sie das Ganze angehen wollen in dieser Offseason. Es wird spannend sein. Nächste Woche nochmal der Hinweis: Free Agency Start, 12.3. Wir sind dann auch mit der ersten Podcast-Folge direkt da. Vielleicht knallt es ja direkt. Ich würde mich irgendwie freuen, weil ich war letzte Saison von der Free Agency beeindruckt und habe da echt gedacht, cool, das wird was. War vielleicht auch ein bisschen von Hard Knocks Training Camp von den Chicago Bears geblendet. aber ich glaube, das wird dieses Jahr auch ganz gut mit Ben Johnson und der Offseason dort und der Free Agency.
Ja, du hast jetzt eine Dreiviertelstunde versteckt, dass du immer noch betrunken bist vom Fasching, aber das ist mal, also schön, wenn das passiert.
Ja.
Ich habe mir aber auch aufgeschrieben, das ist ja eine Dauerbaustelle, ein zweiter Pass-Rusher nach Montez Sweat. Ich bin nicht ganz so krass reingegangen wie du, das gleich mal, aber das wäre natürlich... Das hat mich jetzt echt erwischt. Aber das ist eine Baustelle, da brauchen wir gar nicht reden. Sweat, ja. Also Montez Sweat hatte 49 Pressures, hat sich selber da auch eher verschlechtert. 2023, als er kam, wenn man es hochgerechnet hätte, kam er während der Saison aus Washington, wäre bei 69 Pressures gelandet. Und diese 49 waren aber schon der Bestwert, weil keiner sonst über 40 war. Mhm. Also nur Montez Sweat kann nicht gehen, ob es dann gleich die zwei Top-Lösungen sein müssen. Aber es wäre natürlich mega spannend. Diese Defense, plus ich gehe davon aus, dass die Offense besser wird. Wow. Das ist irgendwie krank. Und was ich jetzt in allen Mock-Drafts auch gelesen habe, wo werden sie picken, die Bears? Oder was werden sie picken? Wen werden sie picken? Einen in der Offensive Line. Das macht schon alles Sinn. Oh, das wäre natürlich
Hauser,
wenn das eintritt.
Dann sind wir wieder bei dem Thema, so wie letztes Jahr auch. Da waren wir alle zufrieden mit dieser Offseason. Dann haben sie halt reingekackt, ne? Muss man leider an der Stelle so sagen. Es müssen ja nicht beide Namen werden, aber ich glaube, einen so einen Hochkaräter für diese Line werden sie holen. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Wie gesagt, zum zweiten. Ja. Ich bin so ausgegangen, dass Montez Sweat auf der einen Seite ist und auf der anderen Seite brauchst du eine Granate. Ob das dann gleich der Topshot ist mit Garrett. Ja. Aber ja, Capspace ist da. Du wirst was machen müssen mit deinem neuen Headcoach. Also um ihn auch zufriedenzustellen. Und das wird auch passieren. Ich find's geil.
Ja.
Ich fänd's geil.
Schauen wir mal, was passiert. Die Browns wollen ihn ja nicht abgeben, aber mal
gucken. So, und dann haben wir noch ein Team in dieser Kategorie hinter den Erwartungen geblieben. Die sind aber auch ein bisschen schwer einzuschätzen. Die New Orleans Saints. Auch 5 Siege, 12 Niederlagen. Deine These war vorher, die New Orleans Saints, bald die Old Orleans Unholies.
Ja, das war ein bisschen sehr weit, das Wortspiel ausgeholt, aber genau so ist es eigentlich
gekommen. Aber es ist eigentlich genauso passiert,
ja. Genau so ist es gekommen, also alles nicht heilig gelaufen, alles wie immer gelaufen, alles irgendwie schlecht, enttäuschend. Und was ich damit ja auch da in der Offseason damals meinte, wenn ich mich richtig erinnere, war, und das habe ich mir auch hier wieder aufgeschrieben, ich kringel mir es jetzt gerade hier live hier wieder ein, Cap-Hölle. Cap-Hölle. Und da sind sie seit Jahren drin gefangen und es hat ihnen die Saison eigentlich auch gekostet. Dazu war es sportlich überhaupt nicht gut. Wir wissen, dass das Offensive Play Calling war eine Katastrophe. Derek Carr war eine Katastrophe oder verletzt. Der wird jetzt wahrscheinlich auch wohl bleiben. Aber die Frage ist trotzdem, wer wird der Quarterback spielen? Und es geht eigentlich genauso weiter wie in der vergangenen Saison mit den gleichen Needs wie in der vergangenen Saison. Da habe ich nachgeguckt, da war es auch die Offensive Line. Es wird wieder die Offensive Line sein, weil sie ständig was umstrukturieren, weil sie Geld irgendwie herbekommen müssen und dann doch wieder was bezahlen müssen. Das heißt, sie kriegen nicht das Top-Tier in der Offensive Line an Spielern, weil sie gar kein Geld haben. Es geht so weiter. Also, und die These stimmte letzte Saison und ich habe das Gefühl, die stimmt auch für dieses Jahr.
Ich habe es mein Biggest Need einfach gemacht. Und da steht dran, Salary Cap.
Ja, genau. Ja.
Ich habe es nicht auf eine Position gemünzt, weil, also Stand heute, wenn wir aufnehmen, Mittwochnachmittag sind sie bei Over the Cap bei nicht ganz 47 Millionen im Minus.
Heftig.
Also die müssen noch dicke Verträge wegbekommen. Die höchsten Cap-Hits, das ist eine Liste, die ich bei den Kollegen von CBS gefunden habe. Derek Carr hat jetzt dann fast 52 Millionen. Defensive End Cam Jordan 20 Millionen. Der Tight End, den es ja auch noch gibt. Taysom Hill oder was auch immer für eine Position ist, fast 18 Millionen. Der O-Liner Eric McCoy 15,5 Millionen. Demaryius Davis, der Linebacker 12,5 Millionen und so weiter und so weiter. Und jetzt frage ich dich mal, alle Namen, die ich aufgezählt habe, braucht man die überhaupt noch in New Orleans? Du baust doch wirklich jetzt bei ihnen alles vom Grund auf neu auf, weil es ist im Arsch. Sorry, es ist im Arsch.
Ja, aber die Problematik ist halt genau mit diesen Umstrukturierungen, dass du dann ja auch, wenn du sie dann cutten würdest, gewisse Dead Money oder Penalties bezahlen musst. Deswegen können sie einfach nicht entlassen. Das heißt, die müssen sie behalten. Weil ich habe mir nämlich auch aufgeschrieben, Defensive Line, Cam Jordan wird 36 Jahre alt. Aber ein Jungspund, relativ jung, Chase Young, den sie gerade erst geholt haben, der wird Free Agent. Den können sie gar nicht mehr bezahlen. So, und nee, also das ist weg, genau die Story bei den New Orleans Saints. Chase Young, nicht mehr vielleicht das Niveau wie am Anfang seiner Karriere, aber er wäre ein junger Spund, der da vielleicht was reißen kann. Das ist echt, es ist wirklich irre. So, und jetzt muss ich aufhören, muss ich den Stift weglegen, weil ich die ganze Zeit hier rumkringel in diesem Saints Tableau hier. Wahnsinn.
Ich habe noch ein letztes Addendum. Sie haben mal losgelegt mit Vertragsauflösungen. Jamal Williams, der Running Back, der Vertrag wurde beendet, hat jetzt aber auch nicht mehr die ganz große Rolle gespielt hinter Kamara, hatte 48 Carries für sage und schreibe 164 Yards, ein Touchdown. Also Jamal Williams ist schon mal weg. Das war jetzt unsere Kategorie mit den Teams, die hinter den Erwartungen geblieben sind. Dann würde ich sagen, gehen wir zur nächsten weiter.
Genau das machen wir und da ist die Überschrift bei den Teams, was ist da denn passiert oder wie Stefan Raab sagen würde, was war da denn los? Man weiß es nicht, aber vielleicht wissen wir es ja doch, wenn wir auf die
ja, machen wir so.
wenn wir doch mal auf die Thesen von der Offseason schauen. Beginnend mit den Carolina Panthers.
Das ist meine Kategorie, sehe ich gerade.
Ja, das, da kommst du jetzt groß raus.
Jetzt.
Die Carolina Panthers, 5 Siege, 12 Niederlagen. Christoph Stadlers These war vor der Saison, Canales schafft es, nach Geno Smith und Baker Mayfield auch Bryce Young in die Spur zu bringen. Und jetzt muss ich dich angucken und sagen, eigentlich ja schon so gekommen, ne? Auch wenn sie 5-12 ins Ziel gelaufen sind.
Ich mach ein Auge zu, das andere lasse ich offen, wenn ich es einigermaßen hinbekomme. Ich würde mir 50% Credit geben. Na, ich würde eigentlich sagen, er hat es hinbekommen, oder?
Ja.
Wir müssen nochmal abwarten, die neue Saison. Es ging in diesem München-Spiel los. Kannst du dich daran erinnern?
Ja.
Das Spiel in München, Woche 11, ab da war Bryce Young deutlich verbessert. Das sind jetzt dann 8 Spiele, da gab es immerhin 3 Siege. Das Kuriose, das hat sich gar nicht mehr im Kopf. Von diesen 8 Spielen gingen 4 Spiele in die Overtime. Ja, haben sie gewonnen.
Korrekt. Und vor allen Dingen die 3 Niederlagen, die dann da in der Zeit dann kamen, waren gegen Top-Teams und auch immer nur One-Score-Games.
Ja, absolut. Also die wurden nicht mehr abgeschossen.
Zum Beispiel. Ja.
Und was halt auffällig war bei Bryce Young in diesen Spielen, 12 Touchdown-Pässe und, das ist das Allerwichtigste, nur 3 Interceptions.
Mhm.
Und ich bin echt gespannt. Ich würde diese These noch nicht hundertprozentig mit Ja beantworten wollen oder mir auf die Schulter klopfen wollen. Ich würde schon nochmal jetzt diesen Saisonbeginn abwarten, weil da sollte diese Tendenz schon so weitergehen. Aber ich bin guten Mutes, dass Canales es wirklich hinbekommt. Nach Geno Smith, ja, nach Baker Mayfield, auch Bryce Young in die Spur zu bekommen. Ich würde es freuen für den. Ich finde den, ich kenne jetzt nicht persönlich, aber ich finde ihn von außen gesehen sympathisch. Deswegen, ich würde es ihm gönnen.
Ja, total. Das Problem, was wir nur haben, wir müssen uns darauf einigen, wer von uns 49% nimmt oder 48. Denn ich habe es ja ganz oft gesagt, ich durfte Bryce Young damals in München interviewen und seitdem spielt er einfach besser. Deswegen habe ich ja schon immer 50% beansprucht. Wenn du jetzt auch 50% machst, müssen wir vielleicht beide ein 0,5% abgeben an Canales, dann sind wir alle 3 fein damit, glaube ich.
Ja, da wird Canales genauso also, unterschreiben.
Genau, ja, ganz genau so ist es. Nee, also wirklich, diese Energie, wir haben es oft genug in der Saison angesprochen, die plötzlich ganz anders war. Der hat einfach Spaß am Football und das hat er davon nicht.
Er hat gelacht mit der Andy Dalton.
Genau, definitiv. So, dann bringt mich das zu den Needs. Bin ich gespannt, was du sagst. Ich habe mir aufgeschrieben, die Offensive Line war dann ab diesem Zeitpunkt solide bis gut, aber teuer. Die Frage ist, was machen sie da? Needs war für mich, und deswegen fange ich jetzt auch an, mit der Erinnerung des Munich Games, die Wide Receiver Position. Ich kann mich erinnern, wie Roman Motzkus und ich oben im Stadion saßen. Wir haben eine Probe gemacht mit euch, mit Nadine und dir unten im Vorlauf. Und dann haben wir das geprobt mit der Flipkart, wo ja die Aufstellungen drauf sind. Da waren bei Wide Receiver 3 Leute gestanden. Da haben sie 2 aus dem Practice Squad mit dazu geholt fürs Munich Game. Da waren gefühlt 3 Wide Receiver wirklich aktiv. So, und die waren auch noch jung oder nicht gut oder haben wir nie wirklich was gerissen. Das ist ein Problem. Und Adam Thielen, ja, Mai, das ist nicht mehr der Adam Thielen, der mal war. Der war dann der Go-To-Guy auch irgendwo für Bryce Young ein paar Spiele lang. Ich glaube, sie müssen da wirklich was machen und ich finde es spannend, ob sie da im Draft draufgehen, nochmal junge, gute Wide-Receiver-Klasse oder ob sie dann noch einen Veteran holen oder beides. Die müssen so den Mix finden aus jungen und erfahrenen Leuten für diese Skill-Position, finde ich, weil das war schon dünn besetzt.
Ja, also auch bei Carolina gilt, das war letztes Jahr auch schon so, da sind noch viele Fragezeichen. Gebe ich dir zu 100% recht, für mich war es aber relativ einfach mit Biggest Need und das ist auch ein viel zu breit genommener Begriff eigentlich, die komplette Defensive. Das war einfach einer der schwächsten, also es war wirklich teilweise so brutal schlecht, dass wir über die Offense jetzt positiv sprechen können, ist ein super Punkt. Die Defensive war einfach mies. Ja. Also ich habe nochmal nachgeschaut, die haben zum Beispiel, jetzt einfach mal eine Zahl gesagt, circa 180 Rushing Yards pro Spiel zugelassen. Das ist der schwächste Wert in der NFL seit den Atlanta Falcons 1987. 1987, da waren wir beide noch nie mal auf der Welt. Also diese Defensive war so unfassbar schlecht. Wir haben kaum Druck auf den gegnerischen Quarterback ausüben können. Clowney hatte 44 Pressures, das war die Nummer 1. Die Nummer 2 war DJ Warner mit 26 Pressures. Hatten als Team 32-6, da waren nur noch die Falcons und die Patriots schlechter. Also diese ganze Defensive, da kannst du eigentlich einmal durchwischen, du wirst normalerweise ein Upgrade hinbekommen. Das ist schwierig, weil ich jetzt eine gesamte Unit habe, dass wir nicht sagen, es sind die Cornerbacks, auf Edge, aber es ist eigentlich völlig egal, was du machst. Du wirst da immer dich verbessern. Egal, was du machst, ist meine
Absolut
Meinung.
Absolut richtig. Absolut richtig. Gute 30 Millionen Capspace. Nur mal als Ausblick. Also Edge Rusher, da muss man aber da noch ein bisschen in die Tasche greifen. Mal gucken. Wird spannend.
Bevor wir weitermachen.
Ja.
Wir haben gerade vorhin über die Chicago Bears vor ein paar Minuten gesprochen. Das ist mir gerade reingespielt worden. Die Chicago Bears wollen laut Ian Rappaport, also das will ich jetzt eine ganz aktuelle News, wenn wir aufnehmen.
Jetzt kommt's mal ins Garrett traden.
Nein. Es ist noch nichts Fixes, aber sie sind wohl dran, Joe Tooney von den Chiefs zu holen.
Okay.
Krass. Für die O-Line, weil wir es ja gerade hatten mit der O-Line, dass da Ben Johnson was machen wird.
Ach, krass.
Also Ian Rappaport schreibt hier, und es ist kein Fake-Account, die Bears expected to trade for Joe Tooney. Wow, das wäre natürlich...
Für einen Viertrunden-Pick. Adam Schefter habe ich offen. Ja, okay. Interesting.
Also ist noch nicht durch, glaube ich, oder? Wenn wir aufnehmen.
Ja, Adam Schefter hat geschrieben, Compensation Update. Bears are trading Fourth-Round-Pick, 2026 allerdings, zu den Chiefs für Joe Tooney. Krass. Kann man mal machen. Breaking News.
Also wir
News.
Kommen nachher nochmal zu den Chiefs. Aber jetzt hier, genau, Rappaport schreibt jetzt auch was Aktuelles. Trading Joe Tooney. Ja, bist du wahnsinnig.
Ja.
Wow, das ist von den Bears, aber müssen wir nochmal zurückspringen zu den Bears. Das ist ein erstes geiles Puzzlestückchen für die O-Line.
Definitiv. Jonah Jackson ausgetauscht. Den haben sie ja weggegeben zu den Rams vor einiger Zeit für einen 6-Runden-Pick. Und jetzt also Joe Tooney. Krass. Nicht schlecht, Herr Specht.
Wir kommen nachher mal zu den Chiefs auf der anderen Guard-Position.
Ja.
Das ändert jetzt auch meine Einschätzung des Ganzen so ein bisschen. Aber gut, ich wollte es nur schnell reinbringen.
Ja, aber wichtig, weil das ändert die Need-Position auf jeden Fall. Dann haben sie das schon mal interessiert ein Stück weit.
Was machen sie dann? Dann ist Sua Mataia wahrscheinlich Left Guard, oder? Dass sie den da spielen lassen, weil es auf Left Tackle nicht funktioniert hat, noch nicht funktioniert hat, und auf Left Tackle kommt dann jemand, oder?
Kommt dann jemand noch dazu, ja. Boah. Wahrscheinlich.
Ist das spannend. Oh Gott, das macht schon wieder so Bock auf die neue Saison. Crazy.
Wir müssen echt überlegen, ob wir ab Montag bis Donnerstag einfach durchsenden live. vier Tage am Stück. Schauen wir mal. Ja, geil. Ja, vielen Dank für den Hinweis. Gut, dass du sagst. Immer ein bisschen offen halten hier natürlich. Klar, das ist ja Free Agency.
So, wo sind wir stehen geblieben?
So, wir machen mit Jets. Den Chats weiter. Genau, da war deine These 5-12 auch der Rekord. Gute Nachricht, Zach Wilson ist weg. Die Offense kann nicht schwächer werden. So, und Christoph...
Ich sag mal so, ich hatte recht, aber
es war anders gedacht. Aber am Ende des Tages muss man eigentlich sagen, da hast du auch nur bedingt recht gehabt, oder? Also sie kann auch schwächer werden. Also... Weiß ich jetzt nicht.
Zahlentechnisch lasse ich mir den schon nicht anziehen, da waren sie besser, aber natürlich habe ich es ganz anders erwartet, dass da ein Turnaround kommt, weil sie letztes Jahr unter Zach Wilson einfach, oder mit Zach Wilson, und ich will es gar nicht auf Zach Wilson reduzieren, um Gottes Willen, aber es war einfach die schwächste Offensive. Ich habe nochmal nachgeschaut, letztes Jahr nach EPA die Offensive, Total, EPA, Flop, Passing, Flop. Dieses Jahr mit Aaron Rodgers waren sie immerhin Total, Position 17, nach Passing, EPA, Position 18. Nicht sonderlich geil, aber zumindest im Mittelfeld.
Es ist eine
dementsprechend
was erkennbar, ja.
Case closed. These war richtig.
Okay. These war richtig.
War natürlich anders gedacht, dass es viel, viel besser wird. Und das war's. Nicht Rodgers war zum Saisonende dann besser.
Ja, aber das haben sie jetzt in New Jersey auch erkannt. Aaron Rodgers ist jetzt weg. Dann News.
Ich glaube, offiziell ist er noch nicht weg, oder? Aber ja, er wird weg sein.
Er wird weg sein, ja. Noch ist es nicht offiziell, da gebe ich dir recht. Offiziell ist jetzt aber Devante Adams weg. Das haben die Chats dann am Dienstag bekannt gegeben. Knappe 29 Millionen Capspace. Dadurch frei. Neuer Head Coach Aaron Glenn, haben wir eh schon drüber gesprochen. Auch neuer GM. Ich bin da eigentlich ganz guter Dinge irgendwie. Ich habe das Gefühl, ich meine, das bin ich bei den Chats irgendwie immer. Und dann, ne, wir wissen ja, was sie da draus machen.
Selten enttäuscht von ihnen.
Ja, 50 Millionen knapp Cap Space, jetzt zwei der Diven weg, die eigentlich das Ganze hätten unter ihre Fittiche nehmen sollen. Es hat nicht geklappt. Jetzt sagt man, okay, wir geben es zu, es hat nicht geklappt. Ist dann auch mal okay, dem Fehler muss man sich eingestehen. Das ist dann halt mal so. Ich finde es spannend, sie haben 9 Ex-First- und Second-Round-Picks im Alter von 22 bis 26 in ihren Reihen. Plus 50 Millionen Cap Space. Die Frage ist natürlich, und das ist der größte Need, weil Aaron Rodgers weg sein wird, wer wird Quarterback spielen? So, das ist, glaube ich, der größte Need, der offensichtlichste. Ansonsten kann man auch über die Secondary sprechen oder so, aber eigentlich steht und fällt alles mit dem Franchise-Quarterback, den sie seit Jahren suchen und einfach nicht finden.
Ja, das ist genau, den habe ich mir auch aufgeschrieben, weil es gab jetzt Gerüchte, dass ja Justin Fields ein heißer Kandidat sein soll. Ja. Weiß ich, ist es Wilson, der Kandidat sein kann? Ich kann es mir nicht vorstellen.
Russell Wilson?
Genau.
Ja, ja.
Achso, stimmt. Wilson ist ein schlechter Name bei den Chats.
Ja.
Zach Wilson wird es nicht. Russell Wilson natürlich. Einer von den Steelers Quarterbacks. Du hast jetzt Tyrod Taylor unter Vertrag. Ich glaube, mit dem wirst du dann nur reingehen, wenn wirklich gar nichts klappt, wenn auch im Draft nichts geht. Es ist die Quarterback-Position und da habe ich noch überhaupt kein Gefühl. Justin Fields, ich könnte es mir vorstellen, ist aber, glaube ich, auch keine langfristige Lösung.
Nee.
Ich glaube jetzt auch nicht, dass die Defensive ganz schlecht sein wird. Das werden sie wieder hinbekommen. Du hast zwar Hassan Reddick, der Free Agent wird, hat eh nicht funktioniert. Auch so jemand wie ein Javon Kinlaw, Solomon Thomas und wie sie alle heißen. Ich glaube, dass trotzdem dein Gerüst steht in der Defensive, dass du darum was aufbauen kannst. Offensiv Ich glaube, dass Alan Lazard noch entlassen wird. Das wird komplett anders ausschauen. Ja. Da hängt halt alles vom Quarterback. Und ich kann es dir Stand heute einfach nicht sagen, was bei denen passiert, weil man von ihnen auch nichts hört.
Korrekt, das ist ja das. Also man kann da wirklich nicht in die Glaskugel sowieso nicht gucken. Fan-up davon habe ich aber Secondary auch gemeint, weil 2 Cornerbacks und 4 Safeties werden Free Agents. Sauce Gardner hat für mich eine enttäuschende Saison gespielt. Wie einige auch in der Defense, das Potenzial, und deswegen habe ich das auch gerade gesagt, ist auf jeden Fall da, gerade in der Defense mit den Spielern, die sie da haben, von der Qualität her. Sie haben es aber nicht auf den Platz bekommen. Und jetzt ist die Frage, die du gerade schon so ein bisschen beantwortet hast, obwohl du gar nicht wusstest, dass die Frage kommt. Quarterback-Position hat Auswirkungen darauf, was sie jetzt dann machen. Weil Rodgers war eigentlich gekommen, um zu sagen, wir haben eine richtig gute Defense. Wir haben einen jungen Headcoach, der ein richtig geiler Defensive Coordinator war, Robert Saleh. Hat alles nicht geklappt. So, wir müssen die Offensive in Gang kriegen, du bist unser Mann. Gut, war er verletzt, kam nach Verletzung wieder, hat nicht funktioniert. So, und jetzt ist die Frage, es hat sich nicht allzu viel verändert in der Defense. Die Offense muss sich verändern von dem Namen her, wie du gerade richtig gesagt hast. Und dann ist die Frage, wen nehmen wir denn als Quarterback? Können wir unseren Jungs in der Defense sagen, komm, wir gehen nochmal aufs Ganze und wir haben immer noch diese Chance? Oder fängt man jetzt wieder an zu sagen, okay, die nächsten 3, 4, 5 Jahre, wir bauen jetzt wieder was auf. Und eigentlich ist das ja wieder dahin. Und deswegen finde ich es eine der spannendsten Themen, was bei den Jets passiert, weil diese Spieler, die eigentlich gekommen sind, um mit Aaron Rodgers himmelhoch jauchzend den ersten Ring seit 30 Jahren zu holen oder überhaupt den ersten Ring zu holen, das ist jetzt weg. Und dementsprechend ist es interessant, wen sie da als Quarterback hinstellen.
Ich glaube auch, dass es nicht über den Draft gehen wird, die Quarterback-Position bei den Jets. Es ist aber nur mein Gefühl, weil ich finde, also die Jets sind für mich das Team, was ich bisher am allerwenigsten greifen kann. Ja. Weil man so wenig hört, weil auch noch nichts klar ist. Rodgers ist halt noch da. Ich meine, er wird dann weggehen irgendwann, wenn da was rauskommt, wenn der Markt ein bisschen in Bewegung dann auch kommen wird, vermutlich. Ich kann es dir bei den Jets absolut nicht sagen, weil ich auch kein Gefühl bei ihnen habe. Also das einzige Gefühl, was ich habe, ich glaube, dass sie im Draft wahrscheinlich irgendwas für die Defensive machen.
Ja.
Und sich dann irgendeinen, Free Agent Sam Darnold wird nicht zurückkommen, aber sowas, ich weiß nicht, Kirk Cousins kannst du auch nicht nehmen, weil das dann die Rodgers-Nummer ist. So ein Justin Fields würde für mich dann irgendwo Sinn ergeben, aber es ist halt auch nur so ein Übergangs-Quarterback eigentlich.
Ja, alle. Aber
vielleicht ist es noch mit der Defensive auch das Richtige, dass es da einigermaßen funktional ist. Es ist echt schwierig.
Es ist echt schwierig. Wie gesagt, es gibt einige Namen, Joe Flacco oder so, oder Gardner Minshew oder was auch immer, aber das ist halt alles kein eigentlich Rodgers-Regal. Und das hat ja mit dem schon nicht geklappt. Deswegen wird das interessant werden, ja. Definitiv.
Ja, wenn du jetzt Gardner Minshew schon angesprochen hast, gehen wir zu den Raiders rüber.
Können wir die weglassen?
Ja, jetzt wird's leider bitter. Also die Las Vegas Raiders, 4-13. Und ein gewisser Flo Hauser hat gemeint, die Las Swagas Raiders, Minshew und Crosby, bringen Playoffs in die Wüste. Oh. Da hätte es ja schon aufhören können. Nein, erster Divisionstitel seit 2002.
Für alle, die... Also ich
muss dir leider sagen, nein. Zu allem, nein. Ah.
Ja, ich weiß gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll.
Ich sag mal so, Minshew, der soll wohl entlassen werden.
Demnächst.
Also wenn dann Free Agency losgeht.
Ja.
Crosby gibt's immer wieder Trade-Gerüchte. Sagen wir, es war kein Divisionstitel. Sie waren nicht nah dran, an den Playoffs nicht nah dran. Von Swag war auch nicht mit dabei.
Nein. Ja, enttäuschend. Ich war von dieser Offseason ein bisschen angetan. Ich war vielleicht auch wieder, und das ist ja immer so ein NFL-Gefühlsthema, von Minshew irgendwie angetan, weil wir den ja auch mal getroffen haben. Vielleicht war das, hattest du mit reingespielt in diese These, ich weiß es nicht.
Okay, gerade eben hast du mit Bryce Young noch gemeint, den hast du mit noch umgebracht, also Minshew
und die Raiders
hast du quasi.
Gardner, es tut mir so leid, Gardner. Ich bin schuld an allem, es tut mir leid. Nee, ich habe mich jetzt Spaß beiseite, mal ernsthaft, ich war da echt ein bisschen positiver gestimmt, natürlich auch die These überspitzt. Klar, das machen wir auch mit Absicht so ein bisschen, oder ich zumindest in dem Fall. Dass es dann aber so komplett in die Hose geht, habe ich echt nicht gedacht, weil ich habe auch von der Defense mehr erwartet. Insgesamt am Ende waren wir, ich glaube, Woche 7, 8, vielleicht auch erst 12 wieder dabei bei unserem Resümee mitten der Saison, Christoph, dass es nur Max Crosby nicht bringen wird. Und man hat von allen, glaube ich, mehr erwartet. Da kann ich mich daran erinnern, dass wir gesprochen haben, Crosby braucht Unterstützung und von den Namen, die sie in der vergangenen Offseason da dazu bekommen haben und wie es da generell aussah, habe ich gedacht, das könnte jetzt erstmals funktionieren. Du nicht, das muss man auch an der Stelle nochmal sagen.
Was hatte ich denn? Ich kann mich nicht mehr daran erinnern.
Warte, ja, mal, du warst da nicht so der Meinung. Irgendwo. Ich hab schon gesagt, dass Max Crosby mit den Leuten drumherum und so und auch dieses Zahnrad der Secondary, habe ich damals drüber gesprochen, das wird dann auch funktionieren, weil da waren sie ja schlecht. Heißt, wenn der Pass Rush besser wird mit Max Crosby und Unterstützung, wird die Secondary besser. Das kam nicht so und dem hast du auch, da hast du auch gesagt, das glaubst du noch nicht. Mhm. Und so kam es dann letztendlich auch, ja. Genau, aber mein Abhaken hilft nichts, jetzt alles wieder aber neu.
Ja. Dafür ist ja da, um auch mal ein bisschen auf die Kacke zu hauen.
Ja, natürlich, klar.
Ich gehe frei schon mit zu sagen, ich hätte es ihnen zugetraut, zumindest um die Playoff-Plätze mitzuspielen. Dass das so ein Debakel eigentlich wird, so ehrlich bin ich auch, das habe ich jetzt nicht gedacht.
Ja, definitiv.
Und dass ein neuer Headcoach kommt, der weit über 70 ist. Oder der über 70 Jahre alt jetzt ist.
Total. Da hatte der neue General Manager Tom Brady, der auch seine Fittiche im Spiel natürlich. Nein, es ist nicht der neue GM, natürlich Tom Brady, aber als Anteilseigner geht wohl alles auch über seinen Tisch. Und deswegen bin ich guter Dinge, dass die Las Vegas Raiders in der nächsten Saison ein bisschen weiterkommen.
Erster Divisionstitel seit 2002.
Genau, endlich ist es soweit. Nein, 99 oder ich glaube knapp 100 Millionen, irgendwas 95. Ich hatte es vorhin auch offen, ich musste aber wegen schlechtem Internet schließen.
Nicht ganz 96.
96, danke.
Bis in der Range. 95, 96 Millionen Capspace. Also die können auch was machen. Der zweithöchste Capspace nach den Patriots, die bei 400 Milliarden sind oder sowas.
Korrekt. Da kommen wir gleich noch zu. Da können wir es eigentlich schnell machen, finde ich. Quarterback, größter Need. Tom Brady sucht aus, wer es werden wird. Und dann Feuer frei. Gerüchte Russell Wilson und Pete Carroll zurück in eine Umkleidekabine.
Glaubst du es wirklich?
Wir werden
das
sehen.
Kann ich mir nicht vorstellen.
Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber es wird halt geschrieben überall, weil es die Feelgood-Story wäre, was auch immer. Aber ja, Tom Brady wird das schon wuppen, liebe Raiders-Fans. Keine Sorge.
Und also wenn, zumindest auf der Quarterback-Position, Quarterback-Position sollte der wissen, was los ist. Ja, tatsächlich auch natürlich eine Option für einen Quarterback. Was ich jetzt so gehört habe, waren die echt sehr positiv gestimmt, dass es mit Stafford klappen könnte. Kommen wir nachher noch drauf zu sprechen, zu Matt Stafford. Deswegen, gibt es jetzt dann Plan B, der aktualisiert werden muss, beziehungsweise in die Schublade A gepackt werden muss. Habe in Mockdrafts viel gelesen, dass Ashton Chanty bei den Raiders landen könnte mit dem sechsten Pick. Klar, Running Back könnten sie auch brauchen. Weiß ich nicht, ob sie es so hoch machen, wenn dann Quarterback noch zur Verfügung ist. Sanders kann ich mir bei denen irgendwie nicht vorstellen. Und Ward wird nicht mehr da sein, Cam Ward auf Quarterback. Mhm. Also auch die Raiders, spannend. Aber das wird nicht so von heute auf morgen, glaube ich, funktionieren.
Ja, definitiv. Die Raiders gehen ja gefühlt immer auf junge Running Backs, die Swag haben, und die dann mal so richtig cool sind oder die einfach cool rüberkommen und dann aber die sportliche Leistung nicht so bringen. Außer Josh Jacobs dann natürlich vor ein paar Jahren. So, machen wir weiter mit den Jacksonville Jaguars. 4-13 am Ende der Saison. Christophs These war, Jacksonville könnte auf lange Sicht, vielleicht ja auch schon 2024, also mit der vergangenen Saison, nur noch die vierte Geige in der Division spielen. Und da hast du ein Ausrufezeichen in Klammern gesetzt.
Ich würde auch behaupten, das war meine beste These vor der Saison.
Ja.
Ich hatte bei denen irgendwie so ein Gefühl und war bei denen die Jahre davor eigentlich relativ hoch immer, natürlich auch gemessen an einer sehr schwachen Division. Dass jetzt gleich dieses Jahr so eintritt, war ich selber ein bisschen erstaunt, aber es hat sich ja dann schon abgezeichnet mit Doug Peterson, das wird nicht mehr funktionieren. Und ganz ehrlich, wenn wir dann die Brücke vielleicht kurz schlagen, schon zum Biggest Need, eigentlich kann man sich die Folge nochmal anhören mit Mike DiRocco vom 17.10. Ich habe nochmal nachgeschaut, es müsste Folge 42 gewesen sein. Ehrlich gesagt, jetzt im Nachhinein sind wir schlauer, kamen da schon ein paar Themen auf, wo sie ansetzen müssen. Und da sind sie bei mir zum Beispiel auch in der Defensive im Gesamten, aber gerade in der Secondary. Und da kann ich mich noch daran erinnern, dass wir da gesprochen haben, dass du zwar einen Tyson Campbell hast als Cornerback, aber was ist ein zweiter richtig guter Cornerback? Auf der Safety-Position mit Andrew Sisko, Free Agent, da brauchst du auch was, einfach was Besseres. Du hattest insgesamt eine schwächste Passing-Defense der Liga. Auch das war damals Thema mit Mike DiRocco. Also es ist zwar schon gefühlt 18 Jahre her, aber irgendwie ist doch noch aktuell, was die Probleme über dem Jahr waren, wo man ansetzen kann. Deswegen ist für mich die Defensive, weil, und das ist schon ein Vorteil, du hast halt Trevor Lawrence und mit Liam Cohen, spannend, eine spannende Kombo.
Ja, definitiv, der ein sehr merkwürdiges Interview gegeben hat oder eine Pressekonferenz.
Wow.
Ach, immer wieder schön. Das war mal der Russell Wilson, der Head Coach ist. aber ja, ich kann es schnell machen. Genau das gleiche aufgeschrieben. Needs Defensive Backs, Andre Sisko Free Agent, ließen viele Passing Yards pro Game zu und haben lange, lange keine Turnover auch kreiert. Und das ist damit bei den Checks mit Jaguars ad acta gelegt, ja. Und auch wenn Trevor Lawrence ständig kritisiert wird, zu teuer und so, das mag alles eben ein Stück weit sein. Aber ich glaube auch, wenn wir mal davon gehen, von vor 2 Jahren, wie du richtigerweise sagst, wo wir mit dem Podcast angefangen haben, wo wir bei der Defense waren und wo wir dann jetzt sind, ist das definitiv das biggest Need
für die Jacksonville Jaguars. Ja, das stimmt. Ja, und die Jaguars, am Ende waren sie nicht wirklich mit dabei. Also sie waren schlecht, aber der Kampf um den Nummer 1 Pick, da waren sie dann doch irgendwie raus. Und das ist dann nochmal unsere letzte Kategorie mit den Teams, die ja sich wirklich lange um den Nummer 1 Pick gestritten haben.
Und da kommen wir jetzt genau zu denen, den du schon angesprochen hast. Christoph, es ist keine Milliarde, aber es sind schon einiges an
400 Milliarden, meines Wissens.
An Dollarsen, die sie da zur Verfügung haben. Die New England Patriots, mit denen wollen wir starten. Da habe ich eine These aufgestellt.
Oh ja, stimmt, gehabt. Die muss ich echt vorlesen. Ja. Der dritte Reset auf Quarterback seit Tom Brady 2020. Diesmal wohl der größte Reset-Knopf. May be zur richtigen Zeit. Das war ein Treffer, oder?
Das war ein Treffer, auch wenn es das Ergebnis der Saison nicht widerspiegelt. Aber und damit bin ich auch schon bei dem, da können wir es, glaube ich, auch schnell machen, auch wenn gefühlt jeder Name bei denen fällt, wer da dazukommen kann. Jeder Need, der nicht Drake May ist, ist wichtig. Ist und sie werden alles um Drake May aufbauen. Und da bin ich auch dementsprechend bei der Offensive Line. Da werden sie Geld investieren. Sie werden den dann im zweiten Jahr nicht mehr Rookie Drake May beschützen müssen. Denn der hat richtig gute Flashes gehabt. Der hat richtig gut reingefunden. Der hat sich in der Saison gesteigert, auch wenn sie nur 4 Siege geholt haben und so weiter und so fort. Aber der größte Need ist, die Offensive Line und Drake May zu stabilisieren und dann vielleicht ein paar Playmaker zu holen auf den Running Back, Wide Receiver, Tight End Positionen. Da könnten sie was gebrauchen. Und dann sieht die Welt bei den Patriots ganz gut aus, denn sie haben Cash ohne Ende, Freunde.
Hättest du gewusst, wer letztes Jahr, ich wusste es nicht, sage ich gleich mal von der weg, wer das Tackle-Duo bei den Patriots war?
Boah, nee, keine Ahnung. Brauchst du nicht.
Ich habe es mir aufgeschrieben und glaube immer noch nicht, dass es so war. DeMontre Jacobs, Right Tackle und Verdarian Lowe, Left Tackle.
Ach krass, okay.
Also insgesamt schon die O-Line als Problemstelle.
Ja.
Mit ganz viel Augen zudrücken, könnte man sagen, auf Right Guard. Und das wird wahrscheinlich auch die Position sein, wo sie vielleicht dann die Augen zumachen. Mike und Wenno, dass du mit dem da ordentlich spielen kannst, da bist du ordentlich aufgestellt. Alle anderen Positionen, gerade die Tackle-Position. Drake May beschützt diesen Typen. Der hat echt gezeigt, was ich nicht gedacht hätte, dass es so gut schon funktioniert in der Mannschaft ohne irgendwelche Playmaker. Ja, stell dem einfach was hin. Und hol dir von mir aus den Ronnie Stanley aus Baltimore.
Ja.
SCH. Punkt ihn mit Geld zu, aber hol dir so einen.
Ach, bei uns darfst du Scheiß schon sagen.
Okay. Scheiß ihn mit Geld zu, Ronnie Stanley, dass der aus Baltimore kommt.
Ach so, du wolltest schüttelt sagen, ne? Natürlich.
Schüttelt ihn so lange. Und auch das hast du schon angesprochen, gerade zum Beispiel auch Wide Receiver, Receiving Leader war Hunter Henry,
der Tight End. Ja, Wahnsinn.
Also, du hast einen Kayshon Boutte, das war, glaube ich, ganz okay als Sechstrunden-Pick 2023. Jalen Polk, der Second-Round-Pick 2024,
enttäuschend.
Ja, Javon Baker, Viertrunden-Pick, da ist definitiv auch noch Luft nach oben. Und was ein bisschen problematisch ist, Free Agents auf der Wide Receiver oder auf der Receiver-Position. Die Higgins war ja immer so ein bisschen in der Verlosung, der ist schon mal weg. Und dann, ich habe mal die größten Namen jetzt aufgeschrieben, Chris Godwin, Davante Adams, Amari Cooper, Stephon Diggs, also die ganz große Qualität, Godwin ist für mich hohe Qualität, der kommt aber aus einer Verletzung. Ich glaube, dass der bessere Optionen haben wird, sportlicher Natur. Wenn die ihn mit Geld zuschütteln, dann geht auch dahin. Ja. Aber es ist, Davante Adams sehe ich jetzt nicht bei den Patriots, da gab es ja eher so Gerichte Richtung Westküste. Amari Cooper bringt dir auch nicht mehr, Stephon Diggs kommt auch aus einer Verletzung. Also, bisschen Pech, dass da wahrscheinlich gar nicht so viel da ist an Optionen.
Ja, absolut richtig. Muss nur gucken, was passt. Und ich habe das Gefühl, dass sie da auch eher junge Leute. Ich bin ein Fan von diesem Wide Receiver, von dieser Wide Receiver-Klasse, muss ich wirklich sagen. Habe ich jetzt häufiger schon gesagt, heute auch.
Das da dann, ja.
Aber das ist auch mit Demario Douglas schon mal auch schiefgegangen, der dann irgendwie der wichtigste Mann war und dann wieder komplett in der Versenkung verschwunden ist bei den Patriots. Also da muss man gucken. Genauso gilt's für die Running Backs auch, was da mit Stevenson los war. Irgendwie, der darf nicht spielen, dann spielt er plötzlich doch und sowas. Also war alles ein bisschen merkwürdig. Mike Vrabel wird da was zusammenbauen. Da kursieren viele Namen auch in der Defense, gerade auf seiner Linebacker-Position, die er früher bekleidet hat, klar. Aber ich glaube, da wird's richtig, richtig fett werden, was da noch auf uns zukommt, um dann Drake May zu beschützen. Dann sieht's nächstes Jahr schon besser aus.
Sind wir ehrlich, nächste Woche wissen wir mehr bei den Patriots, wenn die Free Agency losgeht, dann wird spannend, was da alles passiert ist, weil die Patriots, das kannst du ja auch schon mal einstreichen, ist auch ein Team to watch.
Das machen wir, weil da haben wir einfach viele Namen zu besprechen dann wahrscheinlich.
Absolut.
So, machen wir weiter mit den New York Giants. 3 Siege, 14 Niederlagen. Christophs These war, und das finde ich ist eigentlich deine beste These. Du hast sie gerade bei den Jacks gesagt, aber das finde ich auch ein absoluter Treffer. Reitet Unlucky Danny Dimes, also Daniel Jones, in den Giants Sonnenuntergang. Und ja, er ist geritten. Und zwar, als die Allianz Arena plötzlich kein Licht mehr geblendet hat, ist er nach München Fröttmanning geritten und weg war er. Also hast du zu 100%
auf einem deutschen Schäferhund nach Minneapolis dann.
Genau. Ja, genau.
Ich weiß gar nicht, ob es ein Hot Take ist. Du weißt, ich weiß, du warst höher. Du weißt, dass ich bei Daniel Jones nicht so hoch bin.
Ja.
Es ist wahrscheinlich auch das Beste, dass die Verbindung jetzt zu Ende gegangen ist. Ich fand es auch, wie es dann zu Ende ging. Wir hatten ja schon mal gesprochen. Ich fand es ein bisschen respektlos.
Ja, shit show.
Mir hat es nicht so wirklich gefallen, muss ich zugeben. Es ist ein hartes Business, alles nachvollziehbar. Deswegen bei den Giants können wir es, glaube ich, auch sehr einfach machen. Quarterback.
Ja, korrekt.
Biggest Need 1, 2, 3, 4, 5. Und da deutet ja alles so ein bisschen auf Shedeur Sanders hin. Manche Scouts sagen, der ist für Top 10, Top 5 gemacht. Andere sagen, den würde ich niemand in der zweiten Runde anfassen. Also Shedeur Sanders, auch wie er sich gegeben hat beim Combine, vielleicht habt ihr das mitbekommen. Weiß ich, ob das Wort Arroganz noch das richtige Wort für ihn. Auf der anderen Seite ist vielleicht auch Selbstvertrauen. Ja, es ist die Quarterback-Position. Ja. Für mich würde Sanders auch vom Faktor, vom Glamour-Faktor zu den Giants passen. Irgendwie traue ich den Giants auch zu, dass es mit ihnen passiert. Würde mich nicht wundern, wenn die Giants sich auf Position 1 hochdraften, um dann Sanders zu holen, den wahrscheinlich die anderen gar nicht holen wollen, weil sie Cam Ward vorne haben auf ihrem Board. Das würde so Giants-like sein. Oder halt Aaron Rodgers.
Oh ja. Oh ja, sie wollten ja Matthew Stafford haben, das hat sich ja erledigt, wie gesagt. Kommen wir noch zu. Ja, Quarterback, ganz genau. Und ich habe mir noch nur noch hingeschrieben, dass sie Geld noch brauchen werden, auch eben für die eine oder andere Position, weil sie für den neuen Defensive Coordinator eine andere Defense wohl bauen wollen, rein vom Scheme her. Das wird auch interessant. Also ist es eigentlich von den Positionen gar kein größter Need. Aber wenn man das so liest, was sie machen wollen und wie der halt auch spielen lässt, könnte es sein, dass sie da halt ein bisschen Geld brauchen, weil sie anderes Personal brauchen. Vielleicht auch gar nicht so die Stars oder so, aber in der Breite auf jeden Fall oder in der Tiefe. Da bin ich wirklich gespannt. Und dazu haben wir ja auch so ein paar Leute wie Brian Burns, Dexter Lawrence, nicht mehr die Jüngsten, die ein bisschen Capspace freimachen könnten, wenn sie Verträge umstrukturieren. Das habe ich nur mal mitgegeben, aber ansonsten steht und fällt da alles mit der Quarterback-Position. Eins von vielen Teams in dieser Offseason.
Ja, und Giants sind das Team to watch Richtung Draft, glaube ich.
Ja, definitiv.
Da könnte es einen Trade geben, also das Hochtraden.
Da bin ich gespannt.
Quarterback, machen wir gleich weiter, oder? Cleveland Browns, 3-4 der Rekord. So, Flo Hauser wieder. Wo ist das Haar in der Suppe? Fragezeichen. Bei dem, in Klammern, individuellen Talent sollte es mindestens 11 bis 13 Siege geben. Sind sie denn bescheuert?
Holy Mother. Kau, ey. Krass, ja.
Also, vielleicht ist es schon mal rauszuhören gewesen, dass du eine leichte Affinität zu den Browns hast, aber bist du denn geisteskrank?
Ja, ich mag diese einzelnen Spieler einfach und jetzt kringel ich hier rum, weil ich damit unzufrieden bin mit dieser These. Ich kann dir aber sagen, wo das Haar in der Suppe war. Und es war ein ziemlich fettes Haar. Das war ein Haar eines, ich weiß nicht, mir fällt jetzt kein Tier ein. Warte,
kommt jetzt ein Haare. Schamhaar, weil du jetzt öfter schon Watson zu sprechen kommst? Oder was kommt jetzt?
Ja, könnte man auch sagen. Ich habe jetzt gerade irgendwie nach einem Tier gesucht, was richtig klar viel hart. Aber egal. Ja, Deshaun Watson. Verletzung hin oder her und ausbuhen, was sich auch nicht gehört. Egal, was er da für eine Geschichte abgezogen hat. Das ist das Haar in der Suppe. Und das haben wir auch in dieser Folge damals in der Offseason schon gesagt, als auch während der Saison. Die Browns stecken in einem richtig, richtig miserablen Loch. Sau viel Geld ausgegeben für Deshaun Watson, der entweder nicht geliefert hat oder verletzt war. Und deswegen größter Need. Und da habe ich mir wirklich alles hingeschrieben. Witzigerweise kann man es eh nicht lesen. Ich lese mal vor, was ich geschrieben habe. Alles in der Offense. Bindestrich, Quarterback, 3 Ausrufezeichen. So, also ich habe das Gefühl, und was meine ich damit? Quarterback natürlich, weil sie haben jetzt keinen. Sie brauchen irgendeinen. Bailey Zappi dann irgendwie noch geholt. Deshaun Watson, sie haben aber kein Geld. Sie sind jetzt im Minusbereich, 20 Millionen, glaube ich, oder so.
Genau, niedrigster Capspace. Sie haben keinen Capspace.
Genau.
Also die Saints stehen bei minus 47, die Browns bei knapp über 23 Millionen. Ja, also die sind im Minus einfach, im fetten Minus.
Genau, und sie sind die neuen Saints und das ist das Problem. So, und deswegen geht man davon aus, dass sie vielleicht im Draft mit Cam Ward, den du gerade schon angesprochen hast, zuschlagen, wenn die Titans sie nicht haben wollen.
Finde ich richtig spannend.
Ist aber, finde ich, auch, natürlich ist es spannend, ist ein super Spieler, keine Frage, ist aber nicht die Antwort und was bringt ihnen das dann? Und deswegen frage ich mich, sind dann diese Stars, die ich auch mit diesen individuellen Talenten meine, vor allen Dingen in der Offense, wie ein Njoku zum Beispiel, die sind nicht mehr unantastbar. Da musst du jetzt, und das ist das, was ich meinte, auch vorhin bei den Saints oder bei den Niners auch, mit Rookies, die dich vielleicht weiterbringen, versuchen, aus dieser Cap-Hölle, die Deshaun Watson verursacht hat, oder die Browns verursacht haben mit diesem Deshaun Watson-Thema, rauszukommen. Denn auch ein Nick Chubb wird ja zum Beispiel Free Agent, den können sie nicht bezahlen, bin mir ziemlich sicher. Also wie, wo, womit, warum? Ein Miles Garrett, den sie nicht wegtraden wollen, der kostet aber auch viel Geld. Vielleicht
und
musst du es dann irgendwann
können,
doch machen.
Weil, glaube ich, der Deadcap noch zu hoch ist ganz aktuell. Korrekt. Also das ist, das ist
also sie müssen furchtbar. Erst, das meine ich, sie können es nicht, weil sie Dead Money haben. Sie müssen den Vertrag umstrukturieren, dann mit dem aufnehmenden Team etwas verhandeln und das, da sind sie meilenweit von entfernt. Auch wenn Miles Garrett will, der müsste Abstriche vielleicht hinnehmen, dann wird's klappen, wird nicht funktionieren. Dazu auch so eine Stars, die O-Line, die richtig gut war mit Chadwick Wills, Left Tackle und so, auch Free Agent. Das ist schon echt krass und der Need ist aber Quarterback und ich glaube ja auch dementsprechend aufgrund der finanziellen Nöte einiges anderes in der Offensive.
Ja, du kannst eigentlich bei den Browns auch mit dieser Cap-Hölle alles einreißen. Und dann ist die Frage an Position 2, bist du eigentlich ganz gut positioniert? Was machen die Titans auf 1? Da kommen wir gleich noch drauf. Oder traden die mit den Giants und tauschen eine Position als Beispiel nur?
Ja.
Und hast auf Position eigentlich die schöne Ausgangssituation zu sehen, okay, die nehmen Cam Ward auf der 1, wollen wir Sanders? Ne, wollen wir nicht, wir nehmen einfach den besten verfügbaren Spieler. Abdul Carter, hättest du einen Edge-Verteidiger, um Miles Garrett vielleicht dann gehen zu lassen? Du nimmst Travis Hunter, weil du sagst, komm, Wide Receiver, Cornerback, was auch immer, damit können wir was anfangen, weil dieses Team wird, glaube ich, auf Jahre nicht kompetitiv sein können.
Möchte an der Stelle übrigens auch sagen, wir zeichnen Mittwochnachmittag auf und genau an diesem Mittwochnachmittag haben die Browns Gespräche bei ihnen in der Facility mit all den Namen, die du gerade aufgelistet hast.
Ah, schau an.
Ja, Travis Hunter, Abdul Carter, das ist ja normal, das machen alle anderen Teams auch, keine Frage, aber es passt gerade ins Thema, deswegen finde ich es interessant. Ja. Weil das ist genau die Frage, die man sich stellen muss und dann musst du halt gucken, wie du aus diesen finanziellen Nöten rauskommst. Bei Watson bist du auch nicht los, verletzt, ist auf der verletzten Liste, was willst du da machen? Kannst du nichts dran ändern.
Weil ich habe eigentlich eine ähnliche Ausgangssituation bei den Titans, nur sind die halt nicht in der Cap-Hölle.
Das stimmt, ja. Können wir ja mit denen fertig machen, oder?
Machen wir mit den Titans doch.
Genau.
Ja. Die sind 3 und 14, haben den Nummer 1 Pick und da war deine These oder eine Gleichung hast du aufgestellt. Teurer Umbruch plus namhafte Offense plus neuer Coaching-Staff ist gleich große Chance und Illusionen minus Realität.
Ja.
Es ist sehr verklausuliert, aber ich glaube, du triffst damit relativ, weil da war ich positiver bei den Titans.
Ja.
Am Ende war es ja, viel Rauch um nichts eigentlich. Viel mehr Schein als Sein.
Korrekt.
Große Namen geholt, aber hat nichts gebracht.
Genau, der entscheidende Punkt in dieser Gleichung ist das Ganze am Ende minus Realität. Und die Realität hat sie eingeholt. Das war einfach nicht gut, von hinten bis vorne nicht. Sind nicht umsonst das schlechteste Team der NFL geworden. Und wie du sagst, ich habe es genauso wie bei den Browns. Der steht sogar bei mir auf dem Zettel. Needs wie bei Cleveland. Offense überall minus, also Bindestrich Quarterback. Eigentlich genau das Gleiche. Deswegen ist es spannend, was die in 1 und 2 machen werden.
Ist für dich der biggest need der Quarterback, weil es ja immer noch Stimmen gibt, Will Levis, aber der ist zu inkonstant, das funktioniert nicht. Der ist auf lange
Sicht,
ist er kein NFL. Ich schaue dem gerne zu, aber vor allem mit dem Hintergrund noch, dass Callahan, der Head Coach, jetzt im zweiten Jahr nach einem enttäuschenden ersten Jahr ja schon liefern muss, dann ist er auch weg. Und kannst du das mit Will Levis machen?
Ja, du kennst mich jetzt ja auch schon ein paar Jährchen, du weißt, dass ich da immer ein bisschen versuche, Druck rauszunehmen und den Quarterbacks auch und allen Leuten sage, gebt ihnen Zeit, wartet da ein bisschen drauf. Vielleicht ist umso krasser das, was ich jetzt sagen werde. Bei Will Levis habe ich das Gefühl, das passt in Tennessee einfach hinten und vorne nicht. Weil ich habe einen Daniel Jones verteidigt, ich habe einen Gardner Minshew verteidigt.
Wenn du schon nicht verteidigst, dann ist Darnold wirklich...
Das meine ich damit. Also wirklich viele, wo immer, oder auch ein Jared Goff bei den Rams, immer noch sagen, oh, der ist ja so kacke. Der stand im Super Bowl, der ist jetzt bei den Lions richtig gut, etc. Ich habe das immer gesagt, Leute, lasst denen Zeit, auch bevor es uns einen Podcast gab. Aber bei Will Levis habe ich das Gefühl nicht. Bei Will Levis habe ich das Gefühl, es liegt vielleicht nicht an ihm. Das ist wie so eine blöde, wie so ein blöder Schlussmachspruch. Es liegt vielleicht nicht an ihm, sondern es passt einfach nicht bei den Titans rein, habe ich das Gefühl. Es ist, wie du sagst, nicht konstant genug.
Und da wissen wir auch noch gar nicht, was bei den Titans passiert. Die könnten junges Talent draften. Ich meine, sie haben den Nummer 1 Pick, sie haben es in der eigenen Hand. Sie könnten sie aber runter traden, um dann vielleicht mehr Draftkapital zu bekommen. Weil ich sage mal so, die Top 6, Top 5, da kriegst du auf jeden Fall, egal dann auf welcher Position, einen absoluten Top-Mann. Oder du sagst, du nimmst einen erfahrenen Quarterback. Sam Darnold ist da immer wieder in der Verlosung. Der wurde jetzt nicht gefranchise-tagged von Minnesota. Am Ende des Tages können sie sich grundsätzlich mal für den besten Spieler im Draft entscheiden, was ihrer Meinung nach eben der beste Spieler ist. Abdul Carter, Edge, Travis Hunter, Wide Receiver, Cornerback, Cam Ward, Shedeur Sanders auf der Quarterback-Position. Also, du hast alles in der eigenen Hand. Ich glaube nicht, dass sie auf der Nummer 1 picken.
Glaubst du nicht? Das haben sie doch aber gesagt, oder? Haben sie es nicht schon gesagt, dass sie eigentlich nicht traden wollen?
Ich glaube, die werden das traden mit den Giants.
Mit den Giants? Das muss ich mir jetzt aufschreiben, sonst vergesse ich das.
Ich glaube, dass sie...
Christoph, was haben wir heute? 5. März.
Genau, 6. März, wenn ihr es hört.
Ja, genau, stimmt, ja. Wir haben ja Mittwoch noch bei uns bei der Aufzeichnung Tennessee Trade.
Weil natürlich auch bei ihnen mehr Needs gibt und das ist vielleicht auch eine leichte
New York Giants
Abkehr zu Will Levis, dass man ihm nicht, und das wäre eh Quatsch, ihm die alleinige Schuld geben kann, aber auf der Wide-Receiver-Position bin ich tatsächlich auch interessiert, was sie machen. Tyler Boyd und Nick Westbrook-Ikhine sind Free Agents. Als zwei deiner Top-3-Receiver wären unter Umständen oder sind unter Umständen weg. Kommt drauf an. Ridley war eh der Einzige mit einer 1.000-Yard-Saison. Die Nummer zwei war Westbrook-Ikhine, der hatte nicht mal die Hälfte an Receiving Yards.
Du hast ja noch einiges an Touchdown, der hat, glaube ich, schon der hat einen Markt auf jeden Fall.
Ja. Traylon Burks als Wide-Receiver, den ich persönlich mag, aber also nur dann Ridley Burks? Nee. Also was auch immer dann noch on top dazu kommt, aber auch auf der Receiver-Position beispielsweise. Und Okonkwo ist solide auf Tight End, aber jetzt auch keiner, der dir die Lichter ausspielt. Also die Titans sind mega spannend, weil ich eben nicht glaube, dass sie auf der Position 1 draften. Die werden sich den besten verfügbaren Spieler Chris Drafts holen. Das schauen wir dann, wer übrig ist. Und ich glaube, dass sie irgendeinen Quarterback, so einen Bridge-Quarterback holen. Vielleicht gar nicht Darnold, vielleicht ist es Rodgers bei den Titans, ich weiß es nicht.
Ja, ich sag, ich habe das ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie es dir geht, und dann kommen wir nochmal zu ein paar News, das ja auch einen Quarterback betrifft. Ich habe diesen Quarterback-Markt, vielleicht ging das auch irgendwie mit Rodgers los, dass das einfach bei den Jets nicht geklappt hat. Ich habe das jetzt nicht so auf dem Schirm gehabt, so in der laufenden Saison, dass das in dieser Offseason echt so ein krasses Thema wird, weil doch irgendwie gefühlt alle, oder zumindest die, die es nicht in die Playoffs geschafft haben, einen Quarterback brauchen, gefühlt. Ne? Also sehr, sehr viele brauchen einen Quarterback. Ja, ja. Wir haben die Titans, wir haben die Browns, wir haben die Giants, wir haben die Jets, wir haben, wen haben wir noch gesagt? Die Saints mit Abstrichen, da wird natürlich K erstmal bleiben. Also das ist schon einiges. Und die Raiders, ja, also einige Teams, die einen Quarterback brauchen.
Ja,
die Quarterback-Klasse
so.
Im Draft ist nicht so tief. Nee. Indy vielleicht auch noch.
Bist eigentlich ein Jahr zu spät.
Ja, genau. Ja, es wird sehr, sehr interessant.
So, dann haben wir jetzt wirklich alle Teams einmal durchgemacht. So unseren biggest need. Natürlich hat jedes Team mehr Needs, aber das war mal so, was uns sofort ins Auge gestochen ist. Da haben wir jetzt alle Playoff-Teams durch, alle Nicht-Playoff-Teams. Es gibt noch ein paar News auch zu den Teams, die in den Playoffs waren. Die wollen wir euch dann natürlich nicht vorenthalten. Jetzt sind wir schon doch lange unterwegs mit der heutigen Aufzeichnung. Deswegen würde ich sagen, schnell noch in die restlichen News rein.
Die News.
Und Flo, da können wir auch wieder, also heute bei der Aufzeichnung passt, Breaking News bei den Bengals. Die hatten wir vorhin auch besprochen. Sam Hubbard hat seine Karriereende angekündigt. Announced,
ach, krass.
He is retiring. Also die Bengals haben dann auch keinen Sam Hubbard mehr.
Oh, wow.
Der ist damit auch raus auf der Edge-Position.
Krass, Sam Hubbard. Ja, schade, ey. Geiler Typ.
Da war ja eben, ich weiß gar nicht, habe ich es vorher noch gesagt, ob sie den vielleicht auch traden, entlassen, um ein bisschen Space zu bekommen?
Da fragst du mich jetzt, was die Folge so lange. Ich freu mich, wenn ich dir 5 Minuten zuhören kann.
Also auf jeden Fall hat er aufgehört. Du hast noch schnell eingefügt als Nicht-Playoff-Team. Ja, Cincinnati Bengals.
Schade. Ja.
Breaking News.
Als hätten Christoph und ich es gewusst, natürlich gibt es noch Breaking News. Wir haben ja Mittwochnachmittag aufgezeichnet, aufgrund des Champions-League-Spieltages, in dem ich auch eingesetzt war. Deswegen jetzt dann nach der Champions-League quasi ganz druckfrisch die neuesten Neuigkeiten, die noch dazugekommen sind. Da ist einiges passiert. Zunächst mal, wir hatten es schon angedeutet, Tyler Lockett tatsächlich dann noch offiziell geworden, kurz nach unserer Aufzeichnung am Nachmittag. Er also nach 10 Jahren bei den Seattle Seahawks jetzt nicht mehr dort, also wird nicht mehr für die Seahawks auflaufen, als auch DK Metcalf, bei dem ist es noch nicht klar, aber der hat jetzt ganz klar ein Trade-Interesse hinterlegt. Auch das offiziell bestätigt worden, also kann sein, dass auch DK Metcalf nicht mehr länger in Seattle Bälle fangen wird. Man munkelt ja auch schon, dass es Richtung Las Vegas Raiders und Pete Carroll gehen kann. Da komme ich dann auch gleich zum nächsten Team, denn da hat es gleich zweimal gescheppert. Zum einen, jetzt muss ich hier weiter nachscrollen, genau, die Raiders haben Alex Capper, über den wir gesprochen hatten, von den Cincinnati Bengals geholt. Der Offensive Lineman, einfach für ein bisschen Tiefe in der Position. 2 Jahre, 11 Millionen Deal, also die Raiders, die Offensive Line schon mal adressiert. Kleiner Zwischenschub, auch das, Christian Kirk bei den Jacksonville Jaguars entlassen, also noch nicht offiziell, aber sie planen ihn zu entlassen. Dazu haben wir die Raiders, jetzt bin ich gesprungen, sorry, aber es ist ja schon spät, die Raiders werden Gardner Minshew entlassen, auch das keine Überraschung, auch das hatten wir schon angesprochen. Und dann aber bei den Raiders eine richtig fette News. Max Crosby, über den haben wir schon ein bisschen philosophiert, dass es da mehr braucht, als es ist. Der Defensive End und mehrfache Pro Bowler von den Las Vegas Raiders verlängert den Vertrag und ist jetzt nun der bestbezahlte Nicht-Quarterback in der NFL, was übrigens auch gute Nachrichten für Micah Parsons, Myles Garrett und so weiter und so fort sind. Die Las Vegas Raiders verlängern mit ihm um 3 Jahre 106,5 Millionen Von denen sind 91,5 garantiert. Das ist schon eine richtig heftige News. Und weil das es noch nicht gewesen ist, auch die Eagles haben den nächsten Fundamentspieler der Super Bowl-Saison belohnt und auch unter Vertrag genommen. Zach Bourne, da wurde ja viel spekuliert, war ja einer der günstigsten und hat so eine gute Saison gespielt. Sie re-signen ihn also, 3-Jahres-Vertrag, 51 Millionen Vertrag, 34 davon garantiert. Dazu gibt es noch 1,5 Millionen an Incentives, also an Boni. Und damit ist er direkt einer der bestbezahlten Linebacker in dieser Liga. Wirklich, wirklich interessant. Fette News, die noch dazugekommen sind. Und am Ende, Ehre wem Ehre gebührt, die Dallas Cowboys strukturieren den Vertrag von Dak Prescott um und schaffen damit auch etwas Cap Space. Es müssten um die 36 Millionen sein. So, und jetzt weiter mit dem Ende des Podcasts, die Breaking News, over and out. Viel Spaß. Machen wir weiter mit den Philadelphia Eagles. Danke für die Breaking News, Christoph. Die Eagles entlassen Cornerback Darius Slay, sparen 4,3 Millionen Capspace und haben dann einen Tag später auch den Defensive Back James Bradbury entlassen. Also zwei Veteranen sind da weg. Sie vertrauen auf die jungen Leute. Wissen wir auch, da waren ja zwei auch als Defensive Rookie of the Year nominiert. Kann man machen.
Ich glaube, mit der Situation kann man das mal machen, oder? Ja. Also die sind ja Darius Slay, qualitativ, glaube ich, wird er immer noch reinpassen.
Ja, das war
aber mit fand einem ich schon interessant. Mit einem Mitchell, auch ein Ringo. Also du hast da so viel Talent einfach, das kannst du einfach jetzt machen. Wenn nicht jetzt, wann dann?
Ich bin immer ein Fan davon, junge Leute zu haben. Deswegen finde ich es cool. Aber auch ein Fan davon, dann einen für die Position zu haben, der Erfahrung hat. Und deswegen beide dann, naja gut. Aber es ist vertretbar und es ist auch verständlich, dass die Eagles das machen. Verständlich. Ohnehin ist es, was sie dann gemacht haben, nämlich mit Saquon Barkley verlängert. Aus dem Nichts, muss man ehrlicherweise sagen. Mhm. Der kriegt ja noch einen Bonus von 15 Millionen, glaube ich, aus der vergangenen Saison. Und jetzt hat er einen neuen Vertrag bekommen. Über 2 Jahre 41,2 Millionen. 36 davon garantiert. Das ist die höchste Garantiesumme eines Running Backs. Als auch, er wird jetzt der bestbezahlteste Running Back der NFL-Geschichte sein. Und das well deserved nach einer 2000er Rushing-Yard-Saison und dem Super Bowl-Titel.
Der erste Running Back mit mehr als 20 Millionen pro Jahr im Schnitt.
Ja.
Also ja, völlig verdient, brauchen wir nicht reden. Ist damit aber bis 2028 jetzt unter Vertrag bei den Eagles. Das ist lange. Und wir wissen, die Running Back-Position ist nicht die Position, in der man eigentlich am längsten spielt, gerade wo die Eagles ja in den letzten Jahren da auch nicht so viel investiert haben.
Ja.
Ist eine komplette Umkehr. Aber klar, du bist Super Bowl-Champion, Barkley war ein ganz wichtiger Teil davon. Musste ihm wahrscheinlich dann auch geben.
Musste ihm geben und ich finde es einfach nur stark und das haben wir auch bei uns in der Super Bowl-Übertragung kurz thematisiert, auch ihr im Kommentar nochmal, wenn man guckt, wo die Running Backs alle herkommen, vor 2 Jahren war der Markt tot, Saquon Barkley hat sich gefreut, wenn er 8 Millionen irgendwo gekriegt hätte und jetzt ist er der Bestbezahlte der NFL-Geschichte. Schon richtig, richtig cool und wie gesagt, absolut verdient und ich hoffe, dass er auf dem Niveau auch lange so weiterspielen kann. Das macht auf jeden Fall Spaß, dem zuzugucken.
Jetzt haben wir viel über Quarterbacks gesprochen. Eigentlich die dickste Personalie war Matt Stafford von den LA Rams. Der durfte sich ja umschauen, den Markt so ein bisschen testen. Jetzt ist eigentlich nichts passiert. Er bleibt einfach bei den Rams, hat sich mit Sean McVay getroffen. Die beiden haben sich zusammengerauft. Weiter geht's. Vertrag wurde umstrukturiert. Wie genau ist, glaube ich, immer noch nicht raus, wie die Umstrukturierung ausschaut. Aber Stafford bleibt bei den Rams und damit wurden ein paar Teams wie die Raiders, wie die Jets, wie die Giants, wer auch immer, enttäuscht, dass ihm Stafford doch nicht verfügbar ist.
Tausendmal berührt. Tausendmal ist nichts passiert. Ja,
ja, war dann viel heiße Luft um nichts eigentlich am Ende des Tages.
Absolut, absolut richtig. Dazu gibt's noch Neuerungen bei den Rams. Ich habe es vorhin schon mal kurz angedeutet. Das habe ich vorgegriffen. Jonah Jackson für einen 6-Runden-Pick zu den Chicago Bears getradet worden, der Offensive Lineman. Und sie haben mit dem Tackle Alaric Jackson verlängert um 3 Jahre und 57 Millionen. Also in der Offensive Line der Los Angeles Rams, als auch bei den Bears, muss man jetzt ja sagen, tut sich schon etwas.
Ja, vor allem Alaric Jackson durfte sich ja auch umschauen. Auch der ist dann geblieben. Verdient jetzt 19 Millionen im Jahr. Der 10. teuerste Left Tackle der Liga. Also auch da viel heiße Luft um nichts. Du darfst nochmal 1000 Mal
berührt. 1000 Mal ist nichts passiert.
Ja, und Jonah Jackson, den hatten wir uns ja eigentlich notiert als die erste Personal hier in der O-Line bei den Bears. Fällt jetzt ein bisschen runter. Dieser 6-Runden-Pick ist schön und gut, der dafür zu den Rams geht. Joe Tooney ist natürlich jetzt nach heute die heiße Nummer. Dass Joe Tooney von den Chiefs einfach, der Left Guard von den Chiefs, zu den Bears geht. Also 2-9 in der O-Line schon bei den Chicago Bears. Und das wird auch noch spannend, wie es da weitergeht.
Ja. Eine Woche vor Free Agency Deadline oder Start oder wie auch immer.
Und dann sind wir nämlich schon bei Kansas City.
Ja.
Und da hatte ich mir das alles natürlich noch ein bisschen anders aufgeschrieben, weil die ihren Right Guard, Trey Smith, den 25-Jährigen, gefranchise-tagged haben. Der bekommt 2025 23,4 Millionen. ist aktuell der teuerste Guard der Liga. Teurer als Landon Dickerson mit 21 Millionen im Jahr. Ja, 23,4. Was man auch da gehört hat, ähnlich bei T. Higgins, und da war ich ein bisschen überrascht, man will mit ihm langfristig verlängern. Also nicht, dass sie mit ihm langfristig verlängern wollen, dafür ist er gut genug, aber dass du eben Capspace dafür hast, der könnte nämlich richtig teuer werden. Trey Smith, man hat sich noch nicht geeinigt, deswegen eben auch da der Franchise-Tag wie bei T. Higgins, um weiter verhandeln zu können. Das schaut jetzt natürlich ein bisschen anders aus, weil ich mir extra noch aufgeschrieben habe, die O-Line der Kansas City Chiefs hat bisher ein Cap-Hit von 95 Millionen, die teuerste O-Line.
Puh, okay.
Aber jetzt müssen wir ja schon mal 16 Millionen abziehen von Tooney.
Ja. Ja, stimmt.
Der ist bei 16, Creed Humphrey bekommt 18 Millionen, der Center, Jawan Taylor, der Right Tackle 20 Millionen im Jahr. Aber jetzt ist halt Tooney weg. Vielleicht geht da dann jetzt was voran, weil du eben, ich gehe davon aus, Sua Mataia wird Left Guard spielen und auf Left Tackle werden sich irgendwas überlegen. Keine Ahnung, was da dann passiert.
Ja, aber ich glaube, es wird genauso, weil Draften. Diese Tags sind ja dann dafür da, um sich Zeit zu verschaffen, ähnlich wie bei den Cowboys mit Odigizuwa. Wo sie dann ja auch statt dem Franchise-Tag dann verlängert haben. Und das hat beiden Seiten geholfen, weil sie den Cap-Space so ein bisschen verlagern konnten, dass sie doch noch für dieses Jahr ein bisschen was gewinnen. Und er aber einen Vertrag bekommt, womit er sehr zufrieden ist, der ihn dann auch dementsprechend seiner Leistung gut bezahlt hat. Und das wird bei T. Higgins versucht werden, als auch eben bei Trey Smith dann auch bei den Kansas City Chiefs.
Ja, dann ist aber doch eigentlich klar, die Chiefs werden einen Tackle draften.
Also durchaus möglich, ja. Oder? Definitiv, ja, ja.
Alles andere wird wahrscheinlich nicht passieren. Die erste Runde am Ende werden sie draften, aber also alles andere als ein Tackle würde ich mir schwer wundern.
Ja, das stimmt. Der Rest ist ja soweit so gut.
So, jetzt schaue ich noch einmal rein, ob es was Neues gibt, aber dann können wir einen Deckel drauf machen. Gerne nochmal der Hinweis an euch, wenn euch der Podcast gefällt, bewertet uns gerne, natürlich im besten Falle mit 5 Sternen, haben wir nichts dagegen, das hilft dann auch beim komischen Podcast-Algorithmus weiter, beim Podcast-Dealer eures Vertrauens gerne bewerten, kommentieren, schreibt uns auch A, Feedback, B, was wir noch so machen können. Ist ja noch ein bisschen Zeit. Nächste Woche gibt's Free Agency. Geht heute eigentlich schon los? Oh, da freue ich mich drauf, was da alles passiert.
Es geht jetzt schon los. Also dementsprechend, was lese ich jetzt hier gerade vor 5 Minuten? Texans are resigning third down back. Ja gut, Special Team. Darryl Ogunbowale. Okay, gut, von mir aus.
Das lassen wir jetzt sein.
Genau, das lassen wir jetzt sein. Leute, wir haben Mittwochnachmittag aufgenommen, beziehungsweise jetzt schon in den Abend rein. Deswegen, es werden bestimmt, wenn ihr am Donnerstag, also hier und heute am 6. März, das ein oder andere hört, vielleicht auch noch ein paar Namen dazugekommen sein. Aber jetzt geht's dann so richtig in die heiße Phase. Nächste Woche sind wir für euch da, suchen uns dann Teams aus. Wir haben in dieser Folge schon ein paar eingekringelt, über die wir gezielter sprechen werden. Aber wir gehen natürlich alles in der Free Agency dann durch für nächste Woche. Das wird eine richtig, richtig geile Zeit. Ich freue mich schon sehr drauf.
So, finito.
Tschüss.